Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Allen im Hause steht die Erschöpfung ins Gesicht geschrieben. Seit Tagen kämpfen sie nun schon um das Leben des jungen Herrn, Tag und Nacht. Mary Ann kann schon gar nicht mehr zählen, wie viele Schüsseln mit heißem Wasser sie die Treppe hinaufgetragen hat, wie viele Tücher ausgewaschen, wie oft Getränke für die Ärzte bereitet. Die Anspannung ist überall auf dem Anwesen spürbar. Das Leben pausiert. Alle warten nur noch auf das Ende. Als man ihr sagt, dass der junge Herr seinen letzten Atemzug getan und endlich Erlösung erfahren hat, ist sie nur erleichtert. Für ihn, für sich, für alle hier im Haus. Aber da ist auch dieses Unbehagen, das Misstrauen, mit dem man einander mustert, geflüsterte Unterhaltung und gesenkte Blicke. Wie konnte das geschehen? Warum musste Charles Bravo sterben? Und hat sie es getan?
Okay. Und wie in alter traditioneller Manier bei uns bin ich total blank und weiß tatsächlich gerade nicht, über welchen Fall du sprichst. Wenn du es gleich auflöst, werde ich wahrscheinlich wieder denken, oh mein Gott, die Schuppen fallen von meinen Augen. Ich wusste es doch.
Das könnte passieren. Aber bevor ich dir verrate, worum es heute geht, erstmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen an euch Lieben da draußen hier bei Früher war mehr Verbrechen.
Eurem historischen True Crime Podcast. Long time no here, wie man sagen könnte.
Ja, genau. Und hier sind natürlich wie immer, tatsächlich immer noch, Nina
und Katharina.
Und wir sind total glücklich, wieder auf euren Ohren sein zu dürfen. Und wollen uns erstmal ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr uns so treu geblieben seid, für alle eure lieben Nachrichten. Dazu kommen wir gleich bestimmt auch nochmal.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Aber das ist wirklich rührend und wunderschön zu sehen, dass ihr einfach so tolle, liebe Menschen seid und uns so gut verstehen könnt. Also wir haben selber das Podcasten total vermisst. Ich glaube, das kann ich für uns beide sagen. Aber es ist eben manchmal im Leben so, dass, ja, das Leben selber passiert, neue Wohnung, neuer Job, Familie und was es alles so gibt, ihr kennt das auch. Da kommt man manchmal eben nicht so zu anderen Dingen, die man auch gerne machen möchte, so wie zum Beispiel den Podcast. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir sind froh, wieder da zu sein und die nächste Folge wird auch nicht so lange auf sich warten lassen wie das jetzt. Also wir werden zwar nicht so regelmäßig wie früher produzieren können, aber wieder häufiger als jetzt, weil das war ja jetzt wirklich sehr lang.
Ja, und keine Sorge jetzt für alle, die direkt in den Fall einsteigen wollen. Wir schreiben euch in die Shownotes, wo es dann richtig losgeht mit dem heutigen Fall. Und für alle anderen, die vielleicht ganz kurz bei uns bleiben. Ja, also es ist tatsächlich so, dass dieser Podcast uns sehr gefehlt hat. Mhm. Dass es nur einfach schade ist, dass es Zeiten im Leben gibt, wo irgendwie kein oder kaum noch Zeit für Hobbys sind. Und das ist jetzt so das einzige Hobby tatsächlich, was ich aktuell dann machen konnte oder mache. Und deswegen, ja, schön, dass wir es heute geschafft haben, wieder vor den Mikrofonen uns zusammenzufinden und über einen Fall zu sprechen, den wir euch präsentieren wollen. Und du hattest eben im Vorgespräch schon gesagt, dass du fast vergessen hattest, wie viel Aufwand das ja ist.
Ja.
Und das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Es fehlt einem doch sehr und dann ist man mitten in der Mache und dann fällt einem erst auf, Mist, wie kriege ich das jetzt alles unter meine 24 täglichen Stunden?
Ja, allerdings.
Ja, und das ist nicht ganz einfach. Und deswegen sind wir aber umso froher, heute wieder hier zu sein.
Ja, und umso froher, dass wir euch haben und dass ihr uns so gut versteht und so an unserer Seite gestanden habt die ganze Zeit. Also vielen, vielen Dank. Und jetzt aber auch wirklich genug der Vorrede, denn ihr seid ja nicht hier deswegen, sondern weil ihr einen neuen Fall hören möchtet.
Ja, und vielleicht noch ein Hinweis nochmal in eigener Sache. Also wenn ihr uns schreiben wollt, auch wenn wir nicht mehr so aktiv auf Instagram sind, tatsächlich oder sein können, wie wir das früher immer waren, dann bitte aber trotzdem nicht zögern, uns dort zu schreiben oder per E-Mail. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer hier in den Shownotes. Und ganz am Ende, damit die Warterei auf die nächste Folge für euch nicht zu lang wird, habe ich noch so ein paar Empfehlungen von Sachen, die ich in letzter Zeit gehört und gesehen habe. Mhm. Vielleicht gefällt das ja auch dem einen oder der einen oder anderen unter euch. Genau, meine ganz subjektive Meinung. Wir werden das immer mal wieder einstreuen, denke ich jetzt in den nächsten Folgen, einfach weil wir nicht mehr so regelmäßig produzieren können und bei euch sein können, dass wir aber trotzdem nicht wollen, dass ihr euch langweilt oder von diesen Themen quasi zu wenig bekommt. Deswegen immer, wenn uns was irgendwie vor die Flinte kommt, was euch gefallen könnte, dann erfahrt ihr es hier am Ende der Folge.
Ja, genau. Und wie gesagt, seht uns nach, wenn wir nicht auf alle Nachrichten antworten können. Wir lesen sie aber alle und wir freuen uns tierisch, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt. So, und jetzt, meine Güte, ich sehe hier schon fast Minute 6. Versuchen wir also mal, ob wir das noch können, das mit dem Podcasten, und starten gleich wieder mit einer Geschichte, die schon die unvergleichliche Agatha Christie als das größte Mysterium der britischen Kriminalgeschichte bezeichnet hat.
Mhm.
Ob sie das denn auch in unseren Augen ist, das besprechen wir am Ende der Folge nochmal. Aber fest steht, dass die tragische Geschichte rund um Florence Bravo und ihr trauriger Tiefpunkt, nämlich der mysteriöse Tod ihres zweiten Ehemannes Charles Bravo, alles hat, was auch Christies Krimis unvergessen gemacht hat. Nämlich eine charismatische Protagonistin oder Antagonistin, gescheiterte Ehen, verbotene Liebe und einen Einblick in das alles andere als perfekte Leben der Reichen und Schönen. Und natürlich einen scheinbar unmöglichen Mord, der als Belham Mystery in die Geschichte eingehen sollte.
Das war der Moment, wo du darauf gewartet hast, dass bei mir der Groschen fällt. Der Groschen ist nicht gefallen, der steckt noch in meiner Börse. Ich bin aber nicht minder gespannt und freue mich nicht minder.
Nee, das macht gar nichts, weil, wie gesagt, Geschichten, die man nicht kennt, sind ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Ich wundere mich auch ein bisschen, dass niemand von euch uns den Fall empfohlen hat, weil er wirklich sehr bekannt ist.
Ja.
Und habe so ein bisschen die Befürchtung, dass da vielleicht irgendwas durch die Lappen gegangen sein könnte. Also wenn du uns den Fall empfohlen hast, dann ganz, ganz herzlichen Dank.
Wer immer du bist, sollte es dich geben, melde dich bei uns.
Ja, genau, sag Bescheid, ne?
Ja.
Bis jetzt sieht es so aus, als sei es uns noch nicht empfohlen worden. Und das bedeutet ja vielleicht auch, dass ihr die Geschichte auch noch nicht kennt. Und das ist gar nicht schlecht, wenn man da so ein bisschen unvoreingenommen rangeht.
Ja, also bitte jetzt den Moment nutzen. Macht nochmal euer Heißgetränk, füllt es nochmal auf. Wenn ihr das hier im Sommer hört, dann holt euch ein Kaltgetränk, chillt euch in irgendeine Ecke, kuschelt euch vielleicht gemütlich ein. Das finde ich ja immer besonders schön bei solchen Sachen. Und dann geht's los.
Ja, genau. Und vielleicht auch ein Taschentuch mitnehmen, weil das schon wieder, wie so oft bei uns, auch eine sehr traurige Geschichte ist. Und so müssen wir, bevor wir loslegen, auch noch eine kleine Triggerwarnung aussprechen.
Mhm.
Und zwar werden wir heute über häusliche Gewalt sprechen, über Alkoholsucht, über Fehlgeburten und Abtreibung und Selbsttötung. Und wenn das für euch schwierige Themen sind, dann hört die Folge vielleicht lieber nicht oder an einem anderen Tag oder zumindest nicht alleine. Und damit also zu unserem heutigen Fall. Und wie so oft beginnen wir mit dem tragischen Höhepunkt der Geschichte. Schmeißen wir unsere Zeitmaschine an und reisen, auch wenn die Zahnrädchen nach der langen Zeit jetzt ein bisschen eingerostet sind, zurück in das Jahr 1876. Und zwar nach London. Genauer gesagt nach Belham, das zwar heute fest zum Stadtgebiet der Metropole gehört, damals aber noch eher ein ländlich geprägter Vorort ist. Direkt südlich der reichsten Bezirke Westminster, Kensington und Chelsea gelegen, findet man dort Mitte des 19. Jahrhunderts die Anwesen und Ländereien der reichen Londoner Ober- und Mittelschicht. Für die der Bezirk auch dank seines Bahnhofs mit direkter Verbindung ins Zentrum Londons äußerst attraktiv ist. Eines der schönsten und markantesten Herrenhäuser hier ist die 1812 im neugotischen Stil erbaute Priory, wo 1876 der Anwalt Charles Bravo und seine Frau Florence ein standesgemäß luxuriöses Leben führen. Aber wie es leider in der viktorianischen Gesellschaft ja so häufig der Fall ist, schaut man hinter die Fassade, trügt der Schein. Das Paar ist zutiefst unglücklich und zumindest an dem Tag, an dem wir in ihre Geschichte einsteigen, gesundheitlich angeschlagen. Es ist der 18. April 1876. Florence Bravo fühlt sich zum ersten Mal seit längerer Bettlägerigkeit wegen einer Fehlgeburt wieder kräftig genug, um aufzustehen. Ist aber natürlich immer noch schwach und vor allem auch psychisch stark belastet. Ihr Mann Charles ist jetzt aber nicht unbedingt der empathische Typ. Und so beginnt der Tag schon mit angespannter Stimmung im Hause Bravo. Nachdem Charles dann am Nachmittag einen kleinen Reitunfall hat und unter Schock ins Haus zurückkehrt, ist er gar nicht mehr fähig, auf die Verfassung seiner Frau einzugehen. Und so wird das Abendessen an jedem Tag nach späterer Aussage der Bediensteten zu einer sehr unangenehmen Angelegenheit. Wie so oft gibt es Streit um die Finanzen des Paares. Deshalb zieht sich Florence recht früh in ihr Schlafzimmer zurück, wo sie ihrer Gesellschaftsdame Jane Cox das Herz ausschüttet, bis sie schließlich schlafen geht. Charles wiederum bleibt noch im Salon, bis er gegen 9:30 ebenfalls ins Obergeschoss in sein Schlafzimmer geht. Er macht sich bettfertig und reibt sich etwas Laudanum auf sein Zahnfleisch, weil er wohl unter Zahnschmerzen leidet. Dann trinkt er noch ein Glas Wasser aus der Karaffe an seinem Bett und ist fertig für die Nacht. Als dann aber nur wenige Minuten später das Dienstmädchen Mary Ann an seiner Tür vorbeikommt, weil sie die Schoßhunde von Florence ins Untergeschoss bringen möchte, reißt Charles die Tür auf und ruft laut um Hilfe. Er sieht schrecklich aus. Kreideweiß, schweißnass und gekrümmt.
Wie viel später ist das nochmal?
Ein paar Minütchen, also eine ganz kurze Zeit.
Ach, nur Minuten? Mhm. Okay.
Die erschrockene Mary Ann, die alarmiert augenblicklich Mrs. Cox, also die Gesellschaftsdame, die noch immer am Bett der schlafenden Hausherrin sitzt und strickt. Doch die beiden Bediensteten können nichts tun, um Charles Bravo zu helfen. Charles erbricht sich, leidet an fürchterlichen Leibschmerzen, liegt da gekrümmt, verliert auch immer wieder das Bewusstsein und nichts, was sie versuchen, scheint ihm zu helfen. Also wecken sie schließlich Florence Bravo auf und rufen zahlreiche Ärzte herbei. Doch trotz aller Bemühungen ist Charles Bravo nur wenige Tage später tot. Vergiftet. Daran hat keiner der herbeigerufenen Mediziner einen Zweifel. Doch was genau geschehen war, würde für immer strittig bleiben. War es Mord oder Selbsttötung oder ein Unfall? Charles Bravos Tod, die Untersuchung und die Anhörung würden in jedem Fall als einer der spektakulärsten Vorfälle in die britische Kriminalgeschichte eingehen. Und diese auch beeinflussen tatsächlich, wie zum Beispiel den Fall um Florence Maybrick. Vielleicht erinnert ihr euch, den hatten wir ja schon in Folge 18 besprochen.
Mhm.
Und genau wie bei Florence Maybrick gerät dann auch im Fall der Belham Mystery sehr schnell die Ehefrau des Opfers, Florence Bravo, ins Zentrum des Interesses und der Verdächtigen. Also schauen wir mal, was wir davon halten und wie sich die ganze Geschichte so entwickeln konnte. Florence Campbell wird am 5. September 1845 in der Nähe von Sydney in Australien geboren. Sie ist das zweite von 9 Kindern von Robert und Anne Campbell und entstammt damit einer reichen schottischen industriellen Familie, die sich durch den Handel mit Wolle und Gold ein gewaltiges Vermögen erwirtschaftet hatte. Und die Familie besitzt auch zahlreiche Anwesen in Australien, Neuseeland und England. Als Florence noch ein kleines Mädchen ist, zieht die Familie nach England um, wo das Kind in einem gewaltigen Herrenhaus in Oxfordshire, umgeben von Bediensteten, sehr privilegiert aufwächst. Sie ist wohl von Anfang an ein sehr selbstbewusstes, intelligentes Mädchen und man sagt auch, sie sei das Lieblingskind ihres Vaters gewesen. Sie hat außerdem ein hohes Standesbewusstsein, was einen jetzt nicht unbedingt überrascht in der Zeit. Das wird ihr sicher mit der sprichwörtlichen Muttermilch eingetrichtert worden sein. Und wächst mit der Zeit zu einer sehr attraktiven jungen Dame heran, die bald auch die Aufmerksamkeit potenzieller Heiratskandidaten auf sich zieht. Dabei ist sicher auch das beträchtliche Vermögen ihres Vaters jetzt nicht ganz unerheblich und wird sie nicht unbedingt unattraktiver gemacht haben in den Augen der männlichen Zeitgenossen. Aber Florence und ihre Familie, die sind ziemlich wählerisch. Denn schließlich muss so eine Ehe, vor allem der ältesten Tochter, ja immer auch der Familie einen Vorteil bringen und die Reputation vergrößern und den Einfluss. Der perfekte Kandidat betritt dann die Bildfläche, als Florence 19 Jahre alt ist, während die Familie Urlaub in Kanada macht. Der 21-jährige britische Armeeoffizier Alexander Louis Ricardo ist nicht nur der Sohn eines Parlamentsabgeordneten und Neffe des 5. Earls of Fife, sondern auch ein sehr attraktiver junger Mann, der das Interesse zahlreicher junger Damen auf sich zieht und dessen Charme auch die junge Florence nicht widerstehen kann und wahrscheinlich auch gar nicht möchte, wie sich das so darstellt in der Geschichte. Beide Familien sind mit der Verbindung einverstanden und so heiraten die zwei im September 1864. Und da Alexanders Vater zu diesem Zeitpunkt schon verstorben ist, bringt der junge Mann ein gewaltiges Vermögen mit in die Ehe, was dem Paar einen herrschaftlichen Lebensstil ermöglicht. Sie beziehen ihr eigenes Herrenhaus und Florence beginnt, an die Familienplanung zu denken. Außerdem hat sie genug Zeit, sich ihren geliebten Hobbys zu widmen und das hat ihr wirklich sehr viel bedeutet. Dazu gehört das Gärtnern und Tiere. Florence hat Tiere wirklich über alles geliebt. Und vor allem auch Pferde und Hunde lagen ihr sehr am Herzen. Also sie hat sich sehr gerne mit der Natur beschäftigt und wollte lieber so ein bisschen einen ländlichen Lebensstil pflegen, wenn auch auf herrschaftliche Weise natürlich.
Mhm.
Ja, aber so ganz rund möchte die Ehe der beiden dann doch nicht laufen. Auch hat Florence Bedenken wegen Alexanders Militärkarriere. Sie ist zum einen natürlich besorgt um das Leben ihres Mannes, zum anderen möchte sie aber auch nicht ständig für lange Zeiten ohne ihren Partner leben müssen. Gerade auch, wenn sie jetzt eine Familie planen, sie möchte dann schon, dass er an ihrer Seite ist. So überzeugt sie ihn, über kurz oder lang seine Militärkarriere an den Nagel zu hängen und sich lieber im Familienbetrieb zu versuchen. Aber Alexander ist dafür nicht so recht gemacht. Die Arbeit interessiert ihn nicht und er vermisst seinen alten Lebensstil. Nach und nach beginnt er immer mehr zu trinken, eine Angewohnheit, die sich wohl schon während seines Militärdienstes entwickelt hatte. Er wird reizbar und hat auch die ein oder andere Affäre, die er zwar zunächst leugnet, aber nachher dann doch gesteht. Was Florence jetzt natürlich überhaupt nicht gefällt. Immer häufiger streiten sich die beiden und machen sich gegenseitig Vorwürfe. Florence sucht Rat bei ihrer Familie, aber wie in der Zeit üblich, möchten ihre Eltern davon überhaupt nichts hören und schon gar nicht von einer Trennung.
Aber Florence möchte sich eigentlich nun an dem Punkt am liebsten trennen von ihm.
Ja, genau, genau. Oder zumindest möchte sie, dass irgendwas geschieht, damit sich diese Situation ändert.
Okay.
Und das steht halt einfach nicht im Raum, weil man sich nicht einmischt in die Angelegenheiten anderer und Trennung, wie gesagt, schon mal gleich gar nicht in Frage kommt. Scheidung schon gar nicht zu erwähnen.
Ja, und das artikuliert sie ausschließlich ihren Eltern gegenüber oder woher wissen wir das?
Ja, genau, das artikuliert sie ihren Eltern gegenüber, aber auch Freunden gegenüber in Briefen.
Okay.
Und das erfahren wir dann späteren Zeugenaussagen.
Ah.
Das war wohl schon eine Zeit, die sie sehr, sehr belastet hat. Sie kann aber zunächst nichts machen, außer das, was Frauen in der viktorianischen Gesellschaft dann immer tun, nämlich einfach die Situation ignorieren und zu versuchen, so gut wie möglich damit zu leben.
Mhm.
Sie lenkt sich ab, reist mit Freunden oder verbringt Zeit in einem der Ferienhäuser ihrer Familie. Alexanders Alkoholmissbrauch wird währenddessen immer extremer. Und das Ganze eskaliert schließlich Weihnachten 1870. Wieder trinkt er, wieder streiten sich die beiden heftig und die ganze Familie wird auch involviert. Alexander beleidigt ihre Schwester und das Ganze geht so weit, dass Alexander Florence schließlich mehrfach ins Gesicht schlägt.
Oh, vor allen anderen.
Ja, genau. Und ein Bediensteter muss nachher aufgefordert werden, ihn festzuhalten, weil er einfach immer weiter auf seine Frau losgeht und nicht von ihr ablassen will.
Und die Verwandten wollen dann nicht irgendwie sich involvieren?
Nein, und das wird okay. Auch jetzt so ein bisschen ein Problem in der Folge. Für Florence jedenfalls, um damit mal anzufangen, ist jetzt klar, dass es so nicht mehr weitergeht. Ihre Mutter ist da auch einigermaßen bei ihr, also die ist da doch verständnisvoll und sieht natürlich auch die Situation, in der ihre Tochter da ist. Aber ihr Vater möchte auf gar keinen Fall irgendwas von einer Trennung wissen, weil das natürlich ein Skandal für die Familie Campbell bedeutet hätte. Er lässt sich aber so weit darauf ein, dass er zumindest bereit ist, mit Alexander über die Situation zu reden und zu gucken, ob er nicht auf diese Weise irgendwie behilflich sein kann.
Na, das ist ja nett.
Ne? Sie möchten ihre Tochter aber auch nicht wieder zu Hause aufnehmen, also greifen sie wiederum zu einem beliebten viktorianischen Mittel, nämlich ihre Tochter soll sich in ärztliche Behandlung begeben. Mal ein bisschen ausspannen, ein bisschen ausruhen, dann wird das Ganze schon wieder. Und zu diesem Zweck schickt die Familie Florence in ein Sanatorium an der walisischen Grenze. Dieses Sanatorium wird von einem gewissen Dr. James Scully geführt. Das ist ein langjähriger Familienfreund der Campbell-Familie und deren Arzt des Vertrauens, der auch Florence schon seit ihrer Kindheit kennt und sie behandelt hat. Und so ist er natürlich sehr gerne bereit, die junge Frau da in seinem Sanatorium aufzunehmen und ihr zu helfen. Er bietet dort vor allem Hydrotherapie an.
Mhm.
Ja, das ist ein Verfahren, das zu dieser Zeit noch recht neu ist.
Mhm.
Und der Dr. Gully hat sich mit dieser Methode, also der Wassertherapie, auch einen sehr, sehr großen Namen gemacht im medizinischen Bereich. Und so begibt sich Florence in seine Behandlung und das Ganze funktioniert auch. Es geht ihr im Laufe der Monate, die sie im Sanatorium verbringt, immer besser, sowohl psychisch als auch körperlich. Und das könnte jetzt aus unserer zynischen, modernen Sicht auch verschiedene Gründe haben. Denn wenn man natürlich aus so einer Situation der häuslichen Gewalt herausgenommen wird, dann ist es ja auch nicht verwunderlich, dass es ihr besser geht. Hydrotherapie hin oder her. Aber wie dem auch sei, für Florence ist das eine angenehme Zeit in ihrem Leben. Auch, weil sich langsam zwischen der jungen Frau und dem 37 Jahre älteren Arzt anfängt, eine Beziehung zu entwickeln. Der 62-jährige James Scully ist für seine Zeit ein sehr fortschrittlich eingestellter Mann. Und die beiden können sich stundenlang unterhalten über Politik, Kultur, die Gesellschaft und soziale Zwänge. Denn James Scully hat gerade in Bezug auf Frauen und die Stellung der Frauen in der Gesellschaft eine sehr moderne Einstellung, also aus unserer Sicht. Und das bespricht er auch mit Florence, der diese Einstellung sehr gut gefällt, weil ich meine, sie erlebt es ja selber und ist ja eine Person, die schon seit Kindertagen immer sehr selbstbewusst war und sehr selbstbestimmt. Und von daher schlägt er da natürlich in eine Kerbe. Alexander, also Florences Ehemann, besucht sie noch zweimal da im Sanatorium. Das endet aber jedes Mal wieder im Streit, weil er sich auch bei diesen Treffen so sehr betrinkt, dass er gar nicht mehr in der Lage ist, ein vernünftiges Gespräch zu führen. Als Florence jedenfalls nach ein paar Monaten im Sanatorium mit ihrer Therapie fertig ist und zu ihren Eltern zurückkehrt, ist für sie klar, dass die Ehe zu Alexander nicht mehr zu retten ist. Und das erklärt sie auch so gegenüber ihren Eltern. Und sie hatte tatsächlich diese Stärke oder dieses Selbstbewusstsein, das auch durchzusetzen, durch diese Gespräche mit Dr. Gully gewinnen können. Also er hat sogar in ihrem Namen nach Anwälten gesucht, nach Scheidungsanwälten und hat sie sehr unterstützt. Ob das immer ganz uneigennützig war, weiß ich nicht, aber es scheint schon jemand gewesen zu sein, der ihr da sehr geholfen hat in diesen schwierigen Zeiten. Das werden wir immer wieder hören im Laufe dieser Geschichte.
Es war aber nicht seine typische Masche, dass er mit jeder Patientin dann ein kleines Fistanöl laufen hatte.
Nee, ich glaube, das kann man nicht unterstellen. Wir lernen Dr. Gully ja ein bisschen besser kennen noch im Verlauf der Geschichte und ich glaube nicht, dass das so war. Ja, also wie gesagt, der unterstützt sie jedenfalls sehr. Und das hat natürlich gegenüber ihren Eltern auch Gewicht. Er ist ja der Arzt des Vertrauens der Familie schon seit vielen Jahrzehnten, muss man ja sagen. Und so wird seine Unterstützung sicherlich nicht ganz unwesentlich gewesen sein dabei, dass die Eltern jetzt die Trennung bereit sind zu akzeptieren. Was die allerdings nicht wissen, ist, dass sich zwischen ihrer Tochter und James Scully mittlerweile eine ausgewachsene Affäre entwickelt hat. Also das ist nicht nur ein Flirt, sondern es ist körperlich geworden. Und das, obwohl beide verheiratet sind. Also von Florence wissen wir es ja und James Scully ist auch verheiratet mit einer Frau, die aber schon 76 Jahre alt ist. Also die ist deutlich älter als er und die hatten sich einvernehmlich getrennt, aber man war eben offiziell verheiratet. Wir haben ja schon so oft darüber gesprochen, dass eine Ehescheidung zu der damaligen Zeit so gut wie nie durchgeführt wurde, eben weil das auf die Reputation eine derart schlechte Wirkung hatte. Florence und Dr. Gully fangen während ihrer Zeit im Sanatorium schon an, miteinander zu schlafen. Und das wissen wir so genau, weil ein Dienstmädchen die beiden einmal in flagranti in Florences Zimmer erwischt hat und nachher bestochen wurde, um diese Geschichte nicht an die Öffentlichkeit dringen zu lassen. Ja, also den Beschreibungen der beiden beteiligten Parteien nach war das wohl eine sehr leidenschaftliche Affäre da zwischen den Zweien. Und sie möchten das auch nicht zeitnah beenden. Also sie möchten das schon ganz gerne fortführen und planen auch eine gemeinsame Zukunft zusammen. Und ich glaube, nachdem ich das jetzt alles so relativ detailliert recherchiert habe, dass die beiden wirklich ehrliche Liebe füreinander empfunden haben. Also wenn es in dieser Geschichte ein Paar gibt, das einander geliebt hat, dann sind es Florence und Dr. Gully. Aber so einfach und so gut endet die Geschichte natürlich leider nicht. Denn während Florence sich jetzt mit ihren Eltern noch über die Trennung zu ihrem Ehemann auseinandersetzen muss, kommt ihr das Schicksal zur Hilfe. Oder ein großes Unglück, je nachdem, welchen Blickwinkel man einnimmt. Denn Alexander wird im April 1871 tot im Bett seiner Geliebten gefunden. Er war tatsächlich in der Nacht den Folgen seines jahrelangen Alkoholmissbrauchs erlegen. Und wie sich rausstellt, obwohl die beiden ja jetzt schon offiziell in Trennung gelebt haben, hatte Alexander sein Testament nicht geändert. Was bedeutet, dass bei seinem Tod Florence 40.000 Pfund erbt? Und das sind inflationsangepasst und umgerechnet circa 4,8 Millionen Euro.
Ach ja.
Nicht wahr?
Mhm.
Und so ist die junge Frau jetzt frei von ihrer unglücklichen Ehe und finanziell unabhängig. von ihren Eltern und ihrem Umfeld. Jetzt kann Florence sich also ihr eigenes Haus leisten und ein Leben führen, wie sie sich's immer gewünscht hat, umgeben von Natur, Garten und Tieren, nämlich indem sie sich die besagte Priory, über die wir am Anfang gesprochen hatten, in Belham anschafft. Für den Betrieb des Hauses und des ausladenden Anwesens stellt sie 14 Bedienstete an. Und die wichtigste darunter ist vielleicht Jane Cox, die sie als Gesellschaftsdame anstellt, also als eine Frau, die ihr als persönliche Bedienstete zur Verfügung steht und sie auch begleitet, eine bezahlte Freundin sozusagen. Mhm. Diese Beziehung zwischen den beiden Frauen wird im Laufe der Zeit eine, ja, beinahe familiäre, also Jane Cox wird eine mütterliche Freundin für Florence. Sobald sie das Haus erworben hat, schafft Florence mehrere Pferde an und kann dann endlich auch ihren Leidenschaften nachgehen. Also Reiten und Gärtnern. Und auch fürs Herz ist gesorgt, denn tatsächlich gibt James Scully seine Arbeit im Sanatorium auf und zieht ebenfalls nach Belham. In ein Haus nur wenige Gehminuten von der Priory entfernt, sodass sich die zwei weiterhin regelmäßig sehen können. Auch wenn es ihnen nicht so ganz gelingt, ihre Beziehung vor den Bediensteten zu verbergen. Sie versuchen das zwar, aber sie sind vielleicht auch ein bisschen auffälliger, als sie denken. Aber es gelingt ihnen auf jeden Fall auf diese Weise für eine Weile den Schein zu wahren. Bis Florence zu einem Besuch bei der Familie ihres Anwalts auf dem Land aufbricht. Also sie verbringt da so einen Tag in dem Haus auf dem Land. Und wie durch Zufall taucht auch Dr. Gully da auf, also der ist ja sehr bekannt, auch sehr gut vernetzt und man kennt sich auch und so und dann hat man so einen Nachmittag zusammen. Dann möchte der Anwalt gern mit seiner Frau spazieren gehen, das tun die auch, Florence und Dr. Gully haben keine Lust und bleiben zurück.
Zufällig.
Dann hat aber dummerweise der Anwalt seinen Schirm vergessen und kommt zurück und erwischt die beiden auf seinem Sofa, naja, während des Aktes. Also sehr unangenehme Situation.
Also ich meine dafür, dass die beiden wahrscheinlich auch aufgrund ihrer guten finanziellen Situation tausend und eine Möglichkeit gehabt hätten, unerkannt und ohne irgendwelches Aufsehen zu machen, permanent miteinander zu schlafen, es ist schon interessant. Ich glaube, vielleicht haben sie es ja auch ein bisschen drauf angelegt.
Ja, vielleicht mochten sie auch so ein bisschen Nervenkitzel, ne?
Ja.
Es war sicher nicht das einzige Mal, dass sie beieinander waren. Das wird schon sehr oft so gewesen sein, aber konnten wohl nicht die Finger voneinander lassen. Es sei ihnen ja auch gegönnt, nur blöderweise kommt natürlich auf diese Weise die Affäre raus und der Skandal ist perfekt. Sofort spricht sich das überall rum in der Gesellschaft. Es berichten sogar Zeitungen darüber in ihren Klatschspalten.
Aber dann war ja die Freundschaft zu diesem Anwalt nicht besonders gut, weil stell dir mal vor, heutzutage, man würde jetzt bei einem befreundeten Pärchen zu Besuch sein und dann kommt jemand Drittes und die machen aber gerade einen Spaziergang, erwischen einen dann. Ja, unangenehm, man redet drüber, aber das erfährt doch nicht sofort die komplette Gemeinde. Ich verstehe durchaus den moralischen Schock, den man zu der Zeit zumindest in dieser gesellschaftlichen Struktur empfunden hat. Dennoch muss man ja dann hinterher nicht nur diesen Schock gehabt haben und verarbeitet haben und man wird in dem Moment ja miteinander geredet haben, sondern es gibt dann ja noch einen nächsten Schritt. Man hat das nicht nur verarbeitet und drüber geredet, sondern man entscheidet sich bewusst dazu, dann mit allen darüber zu reden und damit die Person auch gesellschaftlich zu ächten. Das ist über die Denunziation hinaus, ne? Also man will danach auch, dass die Person, die diesen moralischen Übertritt getan hat, dafür auch büßen muss. Und das finde ich ja nicht ganz so menschenfreundlich.
Nee, ist es auch überhaupt gar nicht. Und man muss aus heutiger Sicht dann schon mal fragen dürfen, wessen Moral da eigentlich jetzt wirklich das Problem ist. Aber gut, zur damaligen Zeit ist es so geschehen. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr schädlich für Dr. Gullys Reputation. Denn wie gesagt, er war ja ein sehr bekannter Mediziner und wird jetzt in medizinischen Kreisen geächtet und erfährt halt sehr viel Ablehnung der Gesellschaft. Und noch harscher trifft das Urteil natürlich, wir sind wenig überrascht, Florence, die in den Zeitungen als selbstsüchtige Ehebrecherin, schlechte Tochter und noch schlechtere Ehefrau bezeichnet wird. Die höhere moralische Schuld wird ihr zugeschrieben. Das ist natürlich nicht verwunderlich, wie gesagt, wir kennen das ja schon aus vorherigen Folgen und der Beschäftigung.
Ist ja auch heute tatsächlich immer noch gang und gäbe, dass man oft dann der beteiligten Frau fast die größere Schuld gibt, auch wenn sie vielleicht selber nicht in einer Beziehung weilt, als dem Mann, der ganz offensichtlich Frau und Kinder oder nur Frau oder Mann hat. Ja.
Ja, genau. Und dazu kommt ja noch, dass man der Frau grundsätzlich in der viktorianischen Gesellschaft gar keinen eigenen Sexualtrieb zuschrieb. Also das ist ja schon eine Frau, die überhaupt von sich aus freiwillig Sex hat, keine moralisch gute Frau sein kann.
Ja.
Jedenfalls ist natürlich dieser Skandal zu jener Zeit ein gesellschaftlicher Todesstoß für Florence. Und das führt dann dazu, dass Florence sofort die Affäre mit Dr. Gully beendet. Aber leider muss sie feststellen, dass sie sein Kind erwartet. Und wegen diesem gesellschaftlichen Druck haben die beiden keine Wahl. Sie können das Kind unmöglich bekommen. Man würde alles verlieren, die Reputation, wahrscheinlich im Zuge dessen dann auch den Besitz, das ganze Leben, alles, was man aufgebaut hat. Ja, und so entscheiden sich die beiden wirklich schweren Herzens dann für eine Abtreibung.
Es gibt nicht die Möglichkeit dessen, was man ja öfter gemacht hat, auch zur damaligen Zeit. Man verreist für ein paar Monate ins Ausland, kehrt dann nach 9 bis 10 Monaten zurück und irgendwann Jahre später kommt eine entfernte Verwandte mit einem Kind und das nimmt man dann als seiner Stadt an.
Ja, sicher. Also ich weiß nicht, wie da die Gespräche waren, die die zwei geführt haben, ne? Aber man merkt schon auch im späteren Verlauf der Geschichte, dass das keine Entscheidung war, die sie leichtfertig getroffen haben.
Ja.
Wie dem auch immer gewesen sein mag, führt James Gully jedenfalls selbst die Abtreibung aus. Er war ja Arzt. In aller Verborgenheit in der Priory, also im Schlafzimmer von Florence. Nur Jane Cox, ihre Gesellschaftsdame, ist eingeweiht und dabei und pflegt Florence nach der Prozedur auch liebevoll wieder gesund. Aber psychisch ist sie natürlich völlig am Boden zerstört. Die Trennung von Dr. Gully und der Verlust des Kindes, dann noch der ganze äußere Druck, den sie ja immer noch zu spüren bekommt, indem sich die ganze Welt den Mund über sie zerreißt.
Die gesellschaftliche Ächtung. Und das war damals ja nicht eine Zeit so wie heute. Dann hast du die Straßenseite gewechselt, wenn du die Person gesehen hast. Du hast der ganz offen ins Gesicht gesagt, was du davon hältst. Das war ja eine ganz andere Form von gesellschaftlicher Ächtung für so ein Vergehen, wie sie heute vermutlich größtenteils stattfinden würde.
Ja, genau, das ist so. Und sie hatte auch komplett ihre gesellschaftliche Stellung verloren. Also sie konnte sich nicht mehr blicken lassen in der Londoner Gesellschaft.
Vermutlich gibt es heute auch Situationen, wo Menschen so behandelt werden. Ich persönlich kenne zum Glück, toi toi toi, keine, wo die Menschen das dann gespürt haben. Aber Situationen, wo über Menschen dann geredet wurde nach solchem Verhalten, macht das natürlich im Zweifelsfall nicht besser. Aber das war damals noch ein komplett anderer Umgang, ne? So wie wir ihn tradiert haben.
Genau. Und das ist ja auch, weil man eben damals auch schon durch Assoziation mitschuldig wurde, ne? Also in den Augen der Gesellschaft. Also deswegen haben sich andere Menschen von ihr ferngehalten, weil ansonsten auch deren Reputation wieder gelitten hätte. Also das war ein sehr, sehr starres Korsett. Das haben wir ja schon oft gesagt, in dem sich die Menschen hier befunden haben. Alle Menschen übrigens, nicht nur Frauen. Florence jedenfalls zieht sich immer mehr zurück und verfällt nach und nach in eine depressive Verstimmung. Und das bleibt natürlich auch Jane Cox nicht verborgen, denn die verbringt ja sehr viel Zeit mit Florence. Und so hat die schließlich eine Idee. Ihrer Meinung nach muss jetzt ein neuer Ehemann her. Das wird Florence schon ablenken und dann wird es ihr wieder besser gehen. Ich war auch ein Mittel der Zeit.
Ja.
Und sie hat auch schon eine Idee, wer da in Frage kommen könnte. Jane selbst nämlich, die stammt aus Jamaika, beziehungsweise war dort aufgewachsen als Kind britischer Kolonialisten und Plantagenbesitzer. Nun lebt sie mit ihren 3 Kindern, die alle unter 10 Jahre alt sind, in England und verdient sich das Geld für deren Ausbildung als Gesellschafterin. Jedenfalls hatte sie dort in Jamaika eine andere britische Familie kennengelernt, die nun ebenfalls in London lebt. Die Bravos.
Naja, und das ist natürlich jetzt ganz, kommt sehr gelegen, dass vermutlich diese Familie nicht so sehr integriert ist in die Londoner Gesellschaft, dass vielleicht diese gesellschaftliche Schmähung ja bei ihnen vielleicht nicht ganz so bekannt war, wie vielleicht bei Leuten, die da eher Teil von waren, ne?
Ja, obwohl die Bravos auch schon integriert sind in diese Gesellschaft, aber doch vielleicht nicht ganz so hochgestellt, wie jetzt andere, mit denen Florence sich zuvor umgeben hat. Jedenfalls haben die einen Sohn, Charles, der in Florences Alter ist und noch unverheiratet. Und so arrangiert Jane Cox kurzerhand ein Treffen zwischen Florence und Charles.
Und seine Familie hat da nichts gegen. Das wäre wahrscheinlich aber bei vergleichbaren Londoner Familien, die jetzt halt schon vielleicht eine andere gesellschaftliche Stellung hatten als die Bravos, der Fall gewesen. Dass die gesagt hätten, ja, nice try, aber bitte mit der Dame triffst du dich nicht.
Ja, genau. Und das hat sich ja auch was damit zu tun, dass Jane Cox die Familie kennt, ne? Also die sind jetzt nicht so super neu in London, dass sie es nicht gewusst haben können. Aber Jane Cox ist jemand, den sie kennen und vertrauen. Und die hat dann Florence mitgebracht und sie auch so ein bisschen, beworben, ne? Also gesagt, wie toll sie ist und so. Und so geht alles seinen Lauf, denn die beiden jungen Leute mögen einander doch schon recht gerne, nachdem sie sich dann nun getroffen haben. Es werden mehrere kleine zufällige Treffen arrangiert, also so typisches Balzverhalten der viktorianischen Gesellschaft.
Und wie bald ist das nach dem Ende der Beziehung zum Doktor und auch dem Schwangerschaftsabbruch?
Ja, ich würde sagen, so ein gutes Jahr.
Ah, okay.
Charles und Florence haben einen ähnlichen familiären Hintergrund und sie können sich sehr gut miteinander unterhalten, vor allem über kulturelle Dinge. Auch wenn Florence sicher das ein oder andere Mal über die sehr konservativen politischen Einstellungen des jungen Anwalts hinweghören musste. Also das zumindest vermute ich, denn Charles Bravo ist jemand, der sich sehr für Politik interessiert, ein sehr politischer Mensch mit einer sehr konservativen Grundeinstellung. Und wir kennen ja Florence.
Die nähern sich jetzt an. Wie geht's denn zwischenzeitlich dem Doktor?
Naja, der Doktor, der lebt immer noch da in Belem. Und es ist wohl auch so, dass Florence und er noch Kontakt miteinander haben. Aber ob das körperlich noch ist, das können wir nicht sagen. Wir waren ja nicht dabei. Aber auf jeden Fall scheint immer noch eine sehr enge emotionale Beziehung zu bestehen zwischen den beiden. Ja, und so wird dann eben über kurz oder lang auch die Frage laut, was jetzt wird aus der Beziehung zwischen Florence und Charles. Ich meine, die haben ja jetzt umeinander geworben und es ist ja klar in der viktorianischen Zeit, es kann nur auf eine Ehe hinauslaufen oder auf gar nichts. Jetzt haben die beiden ja unterschiedliche Motive, eine Ehe anstreben zu wollen, ne? Also mal abgesehen davon, dass sie vielleicht ganz gut miteinander ausgekommen sind, auch wenn Florence schon vor der Ehe berichtet, auch in Briefen, wie kalt und emotionslos Charles ihr gegenüber rüberkommt. Also er schreibt zwar oft, aber ohne viel Emotion. Das fällt ihr auf. Das liegt vielleicht auch daran, dass Dr. Gully wahrscheinlich das ganze Gegenteil davon war. Aber gut, so ist es. Und es ist sicherlich auch so, und da wurde auch kein Hehl draus gemacht, dass Charles Florence schon, vielleicht vor allem, auch wegen ihres Geldes heiraten wollte. Denn Florence ist ja eine sehr reiche junge Frau, das hatten wir ja gelernt, sie ist Millionärin. Und er selber hat nicht so besonders viel Geld. Er arbeitet zwar als Anwalt, aber in einer kleinen Kanzlei, wenn auch erfolgreich, so dann doch eben nur ausreichend, sag ich mal. Und er möchte gerne Politiker werden, das hatte ich ja schon gesagt, er ist sehr engagiert und braucht dafür aber Kapital und gesellschaftliche Beziehungen. Und deswegen ist eine Frau wie Florence Ricardo im Grunde genau diejenige, die er da braucht. Also für ihn eine sehr vorteilhafte Beziehung. Und für Florence natürlich auch, denn sie kann sich, wenn sie jetzt wieder heiratet, ihre Reputation wiederherstellen. Also sie kann wieder eine gute Ehefrau sein in den Augen der höheren Gesellschaft. Na, und so haben sie beide was davon. Was auch dazu führt, dass sie schließlich beschließen, zu heiraten. Aber Florence ist ja, wie wir wissen, intelligent und selbstbestimmt und möchte vor der Eheschließung auf jeden Fall mögliche Fallen aus dem Weg räumen. Da bestehen ja gleich mehrere und die erste geht sie ganz direkt an, indem sie mit offenen Karten spielt. Sie erzählt Charles bei einem gemeinsamen Abendessen alles von ihrer Affäre mit Dr. Gully, bis ins Detail. Von dem Skandal, von der Abtreibung, davon, dass er auch noch im Ort wohnt und so weiter und so fort. Und während Charles erstmal darüber nachdenken muss, wie er jetzt damit umgeht mit dieser Information, ist er dann am Ende doch bereit, das zu akzeptieren und berichtet Florence, dass er selber jetzt auch kein ganz unbeschriebenes Blatt ist. Denn wie das ja beinahe schon zum guten Ton gehört in dieser Zeit, hat er auch eine Geliebte mit einem Kind, die er unterhält, aber die er nicht geheiratet hat und sie ist auch irgendwie mit jemand anders verheiratet und naja, dieser typische Fall. Also haben sie beide nicht ganz so eine saubere Weste und sie einigen sich darauf, diese früheren Verfehlungen nie wieder zu erwähnen, zu ignorieren und nicht mehr darüber zu sprechen.
Okay.
Und so wird nun also im Dezember 1875 geheiratet. Eine Tatsache übrigens, die Dr. Gully sicher gar nicht gefallen haben wird. Obwohl später rauskommt, dass er selber sogar Florence in einem geheimen Treffen vor der Eheschließung dazu geraten hatte, diesen Schritt zu gehen. Er ist ja nun kein weltunerfahrener Mann und er versteht natürlich, warum Florence das tun möchte und auch tun muss, um ihre Reputation wiederherzustellen. Also er kann da durchaus schon unterscheiden zwischen emotionalen und rationalen Gründen. Nach der Eheschließung fährt das junge Paar erstmal auf Hochzeitsreise nach Brighton, bevor man sich im neuen gemeinsamen Leben in der Priory einrichtet. Aber schon ganz bald fangen die Probleme an. Denn, und das habe ich ja schon öfter erwähnt, Florence war ja eine Frau, die sehr selbstständig sein wollte und sich nicht gerne abhängig machte. Und so hatte Dee nämlich vorher einen sehr klugen Schritt getan und hatte sich, beraten durch James Scully, sicherstellen lassen, dass ihr gesamtes Vermögen weiterhin allein ihr gehörte.
Mhm.
Und nicht wie eigentlich üblich in jener Zeit mit der Heirat als Ehevermögen unter die alleinige Verwaltung ihres Mannes fällt. Das war ihr möglich gewesen durch ein spannendes neues Gesetz, also das war zu dem Zeitpunkt fast noch brandneu, nämlich von 1870. Das Gesetz nennt sich der Married Women's Property Act, also etwa das Gesetz über den Besitz verheirateter Frauen. Und es ermöglichte erstmals in der britischen Geschichte, Frauen ihr eigenes verdientes Einkommen selber zu behalten, also dass das ihr eigenes Geld blieb. Es ermöglichte Erbschaften zu erhalten und zu behalten. Es ermöglichte selbst Immobilien anzumieten und zu vermieten. Und es regelte auch das Sorgerecht und die Sorgepflicht für Kinder. Denn alles war vorher immer, sobald die Frau verheiratet war, in den Besitz des Mannes übergegangen. Also die Frau konnte keine rechtskräftigen Verträge mehr machen, war quasi keine legale Person in dem Sinne. Also sobald sie dann geheiratet hatte, nur noch Teil des Mannes.
Und das hat sie offenbar ihrem Zukünftigen nicht gesagt, dass sie das macht?
Es deutet darauf hin, dass sie das zumindest nicht detailliert vorher mit ihm so ausgesprochen hat.
Und er schnupperte schon Morgenduft und dann...
Naja, genau. Und er ist natürlich jetzt, als sie verheiratet sind und er feststellt, dass er nicht rankommt an ihr Geld, alles andere als begeistert von dieser Tatsache.
Ja, er hat ja vielleicht schon sich überlegt, was er sich davon alles kaufen kann und wie sein Lebensstil wird und sich das alles ausgemalt und dass er das selber komplett entscheiden kann, was er mit diesem tollen, vielen Geld, was er dann haben wird, macht.
Ja, genau. Und selbst wenn wir ihm nicht unterstellen, nehmen wir mal an, dass er nicht wegen des Geldes Florence geheiratet hat. So macht ihm der Gedanke auf jeden Fall mal schwer zu schaffen, dass er nicht der sprichwörtliche Herr in seinem eigenen Haus sein kann. Und das macht er auch gegenüber Florences Anwälten deutlich.
Ach.
Und das ist, das muss man wirklich sagen, gesellschaftlich sicher auch nicht einfach für ihn gewesen. Also jetzt mal die Zeit in Betracht gezogen, in der der Fall spielt, war das auch die Rolle, die ihm zugeschrieben wurde. Und das Ganze wird jedenfalls in der Beziehung zwischen Charles und Florence zu einem derart großen Problem, dass sie schließlich klein beigibt und Charles die Priory quasi vermietet, während sie bezahlt, alle Kosten trägt. Er darf dann also entscheiden, sie bezahlt. Auch überschreibt sie ihm allen Hausrat, den die Familie besitzt. Und trotzdem bleiben die Finanzen ein ewiges Streitthema. Er ist nämlich der Meinung, dass sie zu viel ausgibt. Und sie kontert darauf mit der Tatsache, stimmt ja auch, dass das bitteschön ihr Geld ist und sie immer gut damit umgehen konnte und dass er ihr das bitte selbst überlassen soll.
Mhm.
Die Gemüter sind deutlich erhitzt, auch wenn Charles zumindest nach außen hin einen sehr zufriedenen Eindruck macht. Also wir haben da Berichte von Freunden, die er da sehr stolz über das Gelände führt und das Haus zeigt und die Pferde und was er sonst noch so alles hat. Und auch Florence kann nach und nach ihren sozialen Status wiederherstellen. Also sie wird wieder aufgenommen in die Gesellschaft, man vergibt ihr ihre Sünden sozusagen. Aber nach wie vor versucht Charles, die Finanzen zu kontrollieren. So entlässt er zum Beispiel ohne das Wissen und die Zustimmung von Florence ihren Kutscher und verweist ihn auch direkt des Geländes. Also der wird gefeuert und quasi aus seinem Haus rausgeworfen. Und das macht Florence sehr wütend. Dass es ihr überhaupt nicht recht, dass er so mit den Leuten umgeht und schon gar nicht mit Leuten, die sie ja eingestellt hat. Und natürlich gerade der Kutscher, das war sicher Charles auch bewusst, ist eine Person, die für Florence sehr wichtig ist, weil die Pferde und das Reiten und Kutschfahren und so, das war ein wichtiger Teil ihres Lebens und ihrer Persönlichkeit. Zur gleichen Zeit fängt Charles auch an, anonyme Briefe zu erhalten, von denen bis heute nicht geklärt ist, wer der Urheber oder die Urheberin war. Und zwar beschuldigen ihn diese Briefe, Florence nur wegen des Geldes geheiratet zu haben, also so ein Goldgräber zu sein. Und sie erwähnen auch immer wieder die Affäre zwischen Florence und Dr. Gully, weswegen Charles auch Florences ehemaligen Liebhaber als Autor dieser Briefe vermutet. Was aber wahrscheinlich nicht der Fall ist, wie Dr. Gully glaubhaft später aussagen konnte und auch die Handschrift passt nicht, aber das nun mal beiseite. Er war davon überzeugt und entwickelt einen richtig tiefgehenden Hass auf Dr. Gully. Jedes Mal, wenn sie an seinem Haus vorbeikommen, wünscht er ihm den Tod an den Hals. Das ärgert Florence, weil sie einfach auch immer noch diese Bindung hat zu Dr. Gully, auch wenn sie keinen Kontakt mehr miteinander haben. Das scheint wohl wirklich so gewesen zu sein. Und Charles beginnt jetzt, Florence zu schlagen. Also keine sehr angenehme Situation insgesamt. Florence hält das auch bald nicht mehr aus und flüchtet wie ja schon zuvor in ihrer unglücklichen Ehe mit Alexander zu ihren Eltern. Aber wie auch zuvor wollen die bitte überhaupt gar nichts davon wissen, dass ihre Tochter anscheinend überhaupt nicht in der Lage ist, sich wie eine vernünftige Ehefrau in eine Beziehung zu fügen und andauernd mit irgendwelchen Problemen zu ihnen kommt. Also sie sind überhaupt nicht bereit, ihr die Tür zu öffnen, auch wenn sie sie vorübergehend in einem ihrer Häuser unterkommen lassen für ein paar Wochen. Aber leider stellt Florence während dieser Zeit fest, dass sie Charles' Kind erwartet. Weil sie jetzt also schwanger ist, kehrt sie auch wieder zurück nach Belem und zu Charles. Die Streitigkeiten gehen weiter und zu einem Überfluss erleidet Florence kurz darauf eine Fehlgeburt und verliert ihr Kind. Das ist ein weiteres Erlebnis, das sie körperlich und psychisch vollkommen am Boden zerstört zurücklässt.
Ja, natürlich.
Sie hat aber nicht viel Zeit, sich zu erholen, denn der Streit geht immer weiter. Charles wirft ihr ständig vor, sie gäbe zu viel Geld aus. Er möchte ihr nicht erlauben, dass sie sich auf einer kurzen Reise mit Jane Cox zusammen erholt von der Fehlgeburt, dass sie ein bisschen Tapetenwechsel hat, weil für sie natürlich diese Bettlägerigkeit da im eigenen Haus auch eine schwere Situation ist und das Kind verloren zu haben. Und was Charles als nächstes tut, ist, er entlässt Mrs. Cox. Und Mrs. Cox ist ja wirklich mehr als eine Angestellte für Florence. Sie ersetzt ihr die Mutter, die nicht für sie da ist. Er wusste ganz genau, wie weh er ihr damit tut. Er ist aber immerhin bereit, Mrs. Cox zu erlauben, dass sie noch im Haus bleiben darf und so lange da arbeiten darf, bis sie eine neue Anstellung gefunden hat. Anders als bei dem Kutscher. Und nur wenige Wochen, nachdem sie das Kind verloren hat, besteht er auch wieder auf der Ausführung der ehelichen Pflichten. Also auch das wissen wir aus der Beschreibung der Angestellten und aus Florences eigener Beschreibung, dass er sehr nachdrücklich sich wieder ins Ehebett eingeladen hat. Und so ist Florence ganz kurz darauf auch wieder schwanger. Und wieder verliert sie das Kind. Also nur zur Erinnerung, die beiden sind erst 4 Monate verheiratet. Florence ist schon zu ihren Eltern geflüchtet, hat 2 Babys verloren. Bei allem Verständnis für die Zeit, das macht schon betroffen, finde ich. Gut 2 Wochen jedenfalls, nachdem Florence das 2. Kind auch verloren hat, sind wir am 18. April des Jahres 1876 angekommen, dem Tag, an dem wir heute mit unserer Geschichte begonnen haben. Sie ist, wie gesagt, noch immer körperlich und psychisch sehr angeschlagen, aber zum ersten Mal wieder in der Lage, das Bett zu verlassen. Charles schlägt sich an diesem Tag mit Zahnschmerzen herum und geht, um sich so ein bisschen abzulenken, am Nachmittag ausreiten. Dabei geht ihm das Pferd durch, und obwohl er nicht abgeworfen wird, hinterlässt der Vorfall bei ihm Spuren. Denn als er ins Haus zurückkehrt, steht er merklich unter einem leichten Schock. Also er hat da körperliche Reaktionen und muss sich erstmal beruhigen, wozu Florence ihm auch ein schönes Bad einlässt und Mrs. Cox und Florence ihn wohl so ein bisschen betreuen. Beim Abendessen dann geraten die beiden, also Florence und Charles, schon wieder in einen Streit über ihre Finanzen. Denn Florence möchte gerne einen kurzen Urlaub machen mit Mrs. Cox eben wieder, um sich von dieser Fehlgeburt zu erholen. Und das möchte er auf gar keinen Fall zulassen. Und er beschimpft sie, dass sie zu viel Geld ausgibt. Und das Ganze eskaliert wieder total. Dabei trinken die beiden wirklich einiges an Alkohol. Also Florence soll eine ganze Flasche Sherry getrunken haben und Charles mehrere Gläser Rotwein. Wie wir uns vorstellen können, ist das alles nicht sehr erquicklich. Und weil Florence ja auch noch angeschlagen ist, zieht sie sich deshalb recht früh ins Bett zurück. Sobald sie in ihrem Zimmer angekommen ist, bittet sie dann Jane Cox, ihr noch ein Glas Weißwein aus der Küche zu holen. Das macht die dann auch. Geht dann zu Florence zurück, setzt sich ans Bett und strickt, während Florence dann bald einschläft. Gegen 9:30 zieht sich dann auch Charles auf sein Zimmer zurück.
Und das können wir rekonstruieren aufgrund der späteren Aussagen. Und das hältst du auch für die wahrscheinliche Situation?
Ja, genau, das wissen wir, weil die Bediensteten im Haus noch unterwegs sind und das alles so mitbekommen. Also das ist auch nicht so groß, wie man sich dieses Herrenhaus vielleicht vorstellen würde. Also das ist schon eine übersichtliche Umgebung.
Steht das heute noch, das Gebäude?
Ja, das steht heute noch. Das ist umgebaut worden in 3 Wohnungen.
Aha.
Ist nicht öffentlich zugänglich, aber man kann es von außen noch sehen. Das sieht so ein bisschen palastartig aus. Das ist wirklich ein hübsches Häuschen, ein bisschen außergewöhnlich. Jedenfalls reibt sich Charles, wie gesagt, das Laudanum in sein schmerzendes Zahnfleisch und trinkt wie jeden Abend vor dem Schlafengehen ein Glas Wasser aus der Karaffe auf seinem Nachttisch. Das war eine Angewohnheit, die hatte er schon immer gehabt. Also das wusste jeder in seinem Leben, selbst seine alten Studienkollegen konnten das berichten. Also er hat immer dieses Glas Wasser vor dem Schlafengehen getrunken. nur wenige Minuten später, man kann fast sagen Augenblicke später, reißt er die Zimmertür auf, ruft Florence, Florence, heißes Wasser, ist gekrümmt, schwitzt, ist blass. Wen er aber auf dem Flur antrifft, das ist nicht Florence, sondern Mary Ann, das Dienstmädchen, das gerade die Schoßhunde, ich hatte es ja schon erzählt, von Florence die Treppe runtertreiben möchte. Und natürlich total erschrocken ihren Arbeitgeber da in der Tür stehen sieht, in diesem Zustand. Und so läuft sie zu Florences Zimmertür, die genau neben der von Charles liegt. Also die Zimmer liegen Wand an Wand, nebeneinander. Reißt die Tür auf und in dem Zimmer sitzt Mrs. Cox und strickt und Florence schläft. Und sie alarmiert Mrs. Cox, die dann sofort mit ihr mitkommt und beide kümmern sich jetzt um Charles. Der hat sich mittlerweile mit dem Oberkörper aus dem Fenster gehängt und erbricht sich immer und immer wieder auf das Dach des darunterliegenden Wintergartens. Dann bricht er in den Armen von Jane Cox zusammen und verliert das Bewusstsein. Mrs. Cox versucht sogleich mehrere Hausmittel, aber nichts schlägt an. Und so lässt Mrs. Cox schließlich den Hausarzt der Familie, Dr. Harrison, rufen. Außerdem weckt Mary Ann jetzt auch Florence, weil die Situation dann doch schwerwiegend genug ist. Als die dann zu ihrem Mann kommt, ist sie nicht nur allen Aussagen nach merklich schockiert, sondern sie ist auch gar nicht glücklich darüber, dass Jane Cox Dr. Harrison benachrichtigt hat. Der wohnt nämlich relativ weit weg und braucht eine gute Stunde mit dem Pferdewagen, um überhaupt erst bei ihnen anzukommen. Und so schickt sie selber einen Bediensteten los, um Dr. Moore, den lokalen Arzt, zu benachrichtigen, der auch sogleich kommt und trotz der späteren Benachrichtigung 20 Minuten vor Dr. Harrison im Haus eintrifft. Beide Ärzte kümmern sich sofort um den Kranken und sind schnell sicher, dass Charles vergiftet worden sein muss. Aber sie wissen nicht, welches Gift. Man legt ihn in sein Bett und kümmert sich um ihn, versucht seine Schmerzen zu lindern, aber es geht ihm immer schlechter. Natürlich versuchen die Ärzte auch ihn zu fragen, was für ein Gift er vielleicht genommen hat, ob er irgendwie weiß, was passiert sein könnte. Aber er verneint das immer und sagt immer, er habe nur Laudanum genommen, eben für seine Zahnschmerzen. Vielleicht habe er was davon runtergeschluckt, er wisse es nicht. Florence veranlasst, dass noch weitere Ärzte gerufen werden. Ein Cousin von Charles, der Arzt ist, und noch weitere namhafte Ärzte aus London. Aber alle die können nichts tun, damit es Charles besser geht. Er krümmt sich und driftet immer wieder in die Bewusstlosigkeit. Während man also um Charles' Leben kämpft, nimmt Jane Cox einen der Ärzte beiseite und erzählt ihm, dass Charles ihr gesagt habe, während er sich aus dem Fenster erbrach und sie ihn so ein bisschen dabei festgehalten und betreut hatte, dass er Gift genommen habe, um sich selbst zu töten, und sie solle das nicht Florence erzählen.
Aber warum?
Das sagt sie nicht, das weiß sie ja nicht. Er hat ja nur die Aussage gemacht, also ihrer Aussage nach hat er gesagt, er hätte Gift genommen.
Ich bin skeptisch, so. Ob er das wirklich gesagt hat, sagen wir mal so.
Ja, genau, also das ist auch noch eine Frage, da kommen wir später noch mal zu, wie wahrscheinlich das ist. Am nächsten Tag schreibt Florence sofort einen Brief an Sir Dr. William Gull. Den kennen wir ja schon, den Leibarzt der Königin, Ripper, Verdächtiger, sehr, sehr, sehr bekannter, berühmter Arzt jener Zeit, wenn nicht der berühmteste. Den kennt nämlich Florences Vater, also die sind miteinander irgendwie bekannt. Und sie schreibt nun an Dr. Gull, dass er sich bitte Charles ansehen soll. Und so kommt er auch gleich am nächsten Tag, also am 19. April, zur Priory und sieht sich selber Charles Bravo an. Also hier haben wir wirklich eine medizinische Koryphäe. Er sieht schon auch sofort, dass Charles vergiftet worden ist, spricht auch mit ihm, fragt ihn auch, was das für ein Gift gewesen sein könnte, aber auch ihm sagt Charles, nein, niemand habe ihn vergiftet.
Okay.
Er wisse nichts davon, er selber habe nur Laudanum genommen und er besteht darauf, so sehr Dr. Gull auch nachfragt.
Aha, es ist aber jetzt ein Unterschied. Er könnte ja jetzt auch sagen, ja, ich habe mich vergiftet, ne? Klar, außer er möchte nicht, dass der Arzt was dagegen tut oder unternimmt, aber
Ja, genau, also er behauptet jedenfalls einfach, nicht zu wissen, was da vor sich geht. Dr. Gull bemerkt später auch nochmal, dass er sehr ruhig wirkt für die Situation. Also er ist nicht panisch. Nun, wir werden sehen, was da auch für Gründe hinterstehen können. Aber jedenfalls war es so. Also auch Dr. Gull kann ihm nicht helfen.
Ja gut, aber das heißt, er hat keine zu der Zeit bekannten Symptome, die auf ein Gift, was man kannte, hindeutete. Und die gab es ja schon.
Also die Symptome sind so ein bisschen ähnlich wie bei Arsen, aber eben nicht genauso.
Aber es ist doch interessant, weil in der Nacht war er noch recht panisch, sonst hätte er ja auch nicht so stark und so krass um Hilfe geschrien.
Zumindest war da eine sehr große Nachdrücklichkeit, ne, in seinem Verhalten. Für Panik hatte er wahrscheinlich gar nicht mehr genug Energie. Er ist ja ständig ohnmächtig geworden. Aber ja, das stimmt. Also über die Zeit resigniert er mehr. Er macht dann auch sein Testament am 20. April. Und zwar hinterlässt er alles seiner Frau Florence.
Okay.
Dann gegen 5 Uhr morgens am 21. April 1876 verstirbt der nur 30-jährige Charles Bravo nach 3 Tagen wirklich quälender Schmerzen und langem Todeskampf in der Priory.
Das ist natürlich interessant, weil wenn er sich nicht selbst vergiftet hat, aber gegebenenfalls dachte, es wäre seine Frau gewesen. In jedem Fall hätte er ja genug Groll scheinbar prämortem gegen sie gehegt, dass man sich jetzt nicht gewundert hätte, wenn er versucht hätte, sie in irgendeiner Form zu belasten. Dass er das nicht tut, ist schon sehr interessant und sehr überraschend, ehrlich gesagt. Egal, wer am Ende ihn vergiftet hat.
Ja, das hat mich auch gewundert. Also das ist so ein Fakt, den finde ich merkwürdig. Ich meine, die hatten ja nicht die allerbeste Beziehung.
Ich wollte gerade sagen. Das heißt, selbst wenn er quasi wusste, dass sie es nicht war, weil er es vielleicht selber war oder es ein Unfall war oder er vermutete, es war vielleicht jemand anderer. Es hätte mich weniger überrascht, zumindest aufgrund des Bildes, was ich von seinem Charakter habe, wenn er jetzt sie reingeritten hätte mit irgendwas, als wenn er sie jetzt in Schutz nimmt.
Obwohl, die Ärzte haben ihm auch gesagt, naja, wenn du jetzt nichts sagst, dann könnte es sein, dass Verdacht auf den Haushalt fällt, also jemand in deinem Umfeld. Und daraufhin soll er nur genickt haben.
Aber es ist halt interessant, weil ich meine, an dem Punkt hat er ja wirklich nichts mehr zu verlieren. Das heißt, alle Rechnungen, die er noch offen hat oder hätte mit seiner Frau, könnte er jetzt tatsächlich über eine Belastung, über auch eine Enterbung, er könnte ja jetzt auch alles, was er hatte, was ja nicht so viel war, wie sie hatte, aber theoretisch hätte er das ja auch irgendjemand anderem hinterlassen können.
Also er hätte ja zum Beispiel vielleicht auch seine Geliebte bedenken können, nicht? Und sein Kind.
Ja.
Naja. Jedenfalls wird nach seinem Tod eine Autopsie durchgeführt und sowohl sein Erbrochenes als auch der Mageninhalt und die Organe werden untersucht. Und noch bevor die Ergebnisse dieser Untersuchung ankommen, gibt es ein erstes Inquest, also so eine Vorverhandlung zur Feststellung der Todesursache. Das Ganze findet schon am 25.04., also 4 Tage nach seinem Tod statt. Und man kann nichts weiter feststellen als den Tod durch eine Vergiftung mit einem unbekannten Gift. Das ist jetzt ein bisschen sinnlos, weil eben die Untersuchungen noch nicht da sind. Und deswegen kann er auch noch keinen Totenschein bekommen.
Okay.
Kurz darauf können die Ärzte aber ein Ergebnis vermelden. Charles Bravo ist an einer Antimonvergiftung verstorben. Genauer gesagt an Kaliumantimonyltartrat oder Brechweinstein, das in Pulverform zur Behandlung von Parasiten und zum Auslösen von Brechreiz benutzt wird. Teilweise auch noch heute. Nicht mehr so sehr bei uns, aber noch in anderen Teilen der Welt. Das ist nämlich eine hochgiftige Substanz, die in ihrer Toxikologie dem Arsen nicht unähnlich ist.
Aber in geringer Dosis zumindest nicht tödlich wirkt.
Genau, in geringer Dosis als Medizin schon verwendet, gerade auch zu jener Zeit noch als Medizin verwendet. Das ist aber wirklich ein ungewöhnliches Gift. Also ich kann mich nicht an einen anderen Fall erinnern, in dem Antimon das Gift der Wahl war. Und so kann schließlich am 28.04.1876 der Tod Charles Bravos durch Antimonvergiftung durch eine unbekannte Ursache festgestellt werden. Und das Ganze erregt natürlich sofort riesiges öffentliches Interesse, das können wir uns vorstellen. Die Zeitungen berichten im ganzen Land über die so getaufte Belham Mystery und der Druck auf die Behörden steigt immens, den Tod des jungen Anwalts aufzuklären. Zumal auch die Bravo-Familie lautstark nach Aufklärung verlangt und sich direkt an Scotland Yard wendet, weil sie überzeugt davon sind, dass Charles sich nicht selbst getötet hat.
Ja, es ist auch wirklich vertrackt, ne? Weil wenn er sich selber suizidiert hätte und das Gift selbst quasi sich eingerührt hätte ins Laudanum oder vorher in den Rotwein, warum hat er das dann nicht gesagt am Ende?
Ja.
Und wenn er es nicht selber war, konnte er ja gar nicht 100% sicher sein, dass es nicht jemand aus dem Haushalt war. Warum behauptet er das, dass das nicht sein kann? Das ist total merkwürdig.
Ja, es ist eine eigenartige Geschichte und sie wird noch eigenartiger.
Okay.
Ja, aufgrund dieser ganzen Sache verschlechtert sich natürlich Florences Beziehung zu ihrer Schwiegerfamilie immer weiter. Ich meine, verwundert jetzt nicht. Und währenddessen übernimmt Chief Inspector Clark vom Scotland Yard die Untersuchung des Falles, der erstmal alle Zeuginnen und Zeugen nochmal befragt und auch alle lokalen Apothekenregister untersuchen lässt, ob jemand, der mit dem Haushalt der Bravos zu tun hat, in der Zeit rund um den Tod Brechweinstein erworben haben könnte. Doch, das ist nicht der Fall. Auch das Haus und das Anwesen werden gründlich durchsucht. Und während das passiert, veröffentlicht Florence selber einen Aufruf in der Londoner Presse, also in verschiedenen Zeitungen, mit der Bitte um alle Hinweise, die zur Aufklärung des Todes führen können. Sie schreibt dafür eine Belohnung von 500 Pfund aus. Mhm. Das entspricht heute ca. 50.000 Euro. Für die Presse und die Öffentlichkeit ist das Ganze natürlich ein absolut gefundenes Fressen. Mhm. Zumal Scotland Yard Mitte Mai verlautbaren lässt, dass es ein weiteres Inquest geben wird. Also das bedeutet, da gibt es auf jeden Fall noch neue Informationen, da gibt es noch was zu reden und das schreiben die Zeitungen natürlich überall im Lande. Und wie wir uns denken können, spricht man schnell allerorts auch wieder von Florences Affäre mit Dr. Gully und die öffentliche Meinung wendet sich gegen sie. Mhm. Das geht sogar bis zur Vermutung, dass Florence schon ihren ersten Mann, Alexander Ricardo, ermordet haben könnte.
Ich ahnte schon, dass das nochmal um die Ecke kommt.
Aber auch James Gully gerät unter dem Verdacht der selbsternannten Detektive und auch sein Name taucht immer wieder auf, wenn es um Verdächtigungen im Falle Charles Bravo geht. Genauso wie der ehemalige Kutscher, den Charles gefeuert hatte, George Griffith. Denn die Polizei kann ermitteln, dass der tatsächlich ein paar sehr verdächtige Aussagen gemacht hatte, nachdem er da ja nun so unrühmlich entlassen worden war. Er hatte zum Beispiel Dinge gesagt wie, Charles Bravo wird schon bekommen, was er verdient und der wird in ein paar Monaten tot sein. Aber die Polizei ermittelte und konnte Griffith als möglichen Täter ausschließen, weil er diese Äußerungen einfach in so einer Pub-Atmosphäre ein bisschen angetrunken gemacht hatte und auch gut erklären konnte, warum. Also der hatte keine Tötungsabsicht und hatte auch schon 3 Tage nach seiner Entlassung wieder eine neue Anstellung. Also da war kein Grund vorhanden, kein wirkliches Motiv. Aber einen spannenden Aspekt kann seine Befragung trotzdem aufbringen. Und zwar hatte Griffith während seiner Zeit bei den Bravos tatsächlich Kalium-Antimonyl-Tartrat gekauft. Und zwar zur Behandlung von Parasiten bei den Pferden. Und dieses Brechweinstein wurde im Stall aufbewahrt, zumindest zu seiner Zeit. Mhm. Die Durchsuchung des Hauses bringt aber keinerlei Spuren von irgendwelchen Giften zutage. Mal abgesehen vom Laudanum und sowas, mit dem man halt Krankheiten behandelte oder Schmerzen. Aber die Ermittler können auch noch anderes Interessantes herausfinden. So hatten sich Jane Cox und Dr. Gully in den Wochen vor Charles' Tod 5-mal nachweislich getroffen. Mhm. Wie sie unter anderem auch selber aussagen. Das seien alles Zufälle gewesen, so behaupten die zwei. Also ich meine, es leuchtet auch irgendwo ein, ne? Die müssen beide die Bahn nach London nehmen, wenn sie Besorgungen zu machen haben und so. Also die wohnen ja in einem Ort sehr dicht beieinander, wie gesagt, 5 Gehminuten auseinander. Dass man sich da ab und an über den Weg läuft, kann ich mir schon vorstellen. Aber sie kamen auf jeden Fall auch ins Gespräch und berichten auch beide von sich aus, dass Jane Cox Dr. Gully erzählt hatte von Florences schlechtem Zustand und wie sehr sie unter der Ehe mit Charles Bravo leidet. Und Dr. Gully hatte Jane Cox dann wohl Medizin für Florence zukommen lassen. Da könnte natürlich auch wieder irgendwas Verdächtiges dran sein, wenn man dann so will. Mhm. Nach zahlreichen Befragungen und Untersuchungen ist sich die Polizei zudem sicher, dass nur das Wasser in der Karaffe neben Charles' Bett der Träger des Giftes gewesen sein konnte, weil alles andere, was er konsumiert hatte, einfach zu lange her war. Denn in seinen Organen war 10-mal so viel Antimon gefunden worden, wie für eine tödliche Dosis nötig gewesen wäre.
Ach, aber krass, dass der dann noch so lange gelebt hat, ehrlich gesagt.
Ja, das ist das Problem mit so einer Antimon-Vergiftung. Das ist eine der schlimmsten Vergiftungen, die man haben kann. Also der unangenehmste Tod im Bereich der Toxikologie, den es so gibt. Und es war ja auch eigentlich allen Menschen in seinem Umfeld bekannt, dass er die Angewohnheit hatte, jeden Abend dieses Glas Wasser zu trinken, sodass das ja auch ein gutes Mittel gewesen wäre, wenn man ihm denn schaden wollte. Mhm. Aber dabei gibt es ein Problem. Denn einer der Ärzte, die Charles in jener Nacht behandelt hatte, sagt später aus, er habe selber, während er da Charles betreute, aus dieser Karaffe getrunken.
Wie clever ist das, ehrlich gesagt? Also ich meine, es war ja ziemlich offensichtlich, dass der Mann vergiftet wurde. Also der Doktor hätte sich ja durchaus hier in Lebensgefahr begeben können.
Ja, hätte er können, aber ist ja nichts passiert, ne?
Ja.
Also er ist offensichtlich nicht vergiftet worden. Merkwürdig. Ja, und so ist die Lage doch irgendwie relativ verwirrend, als am 11. Juli 1876 das letzte Inquest im Fall Charles Bravo beginnt. Und das hat eine ganz andere Qualität als die beiden eher unauffälligen zuvor. Der Fall ist mittlerweile eine Mediensensation und das öffentliche Interesse an der skandalösen Geschichte ist riesig. 21 Tage lang werden im Saal des Bedford Hotels in Balham sämtliche Beteiligte nochmals befragt, alle Beweise angesehen, medizinische Gutachten gehört. immer vor einem vollgepackten Publikum und natürlich Pressevertretern, die das Ganze haarklein in den Zeitungen veröffentlichen. Das ist für uns heute eine tolle Quelle, gerade für Florence Bravo aber es ist ein Spießrutenlauf. Wie nicht anders zu erwarten, wird jedes noch so private Detail über ihre Gesundheit, aber vor allem auch über ihr Sexleben, sowohl mit Dr. Gully als auch mit Charles Bravo, diskutiert. Deswegen haben wir ja auch so viele Aussagen dazu.
Etwas zu intim.
Ja, sehr, sehr intime Geschichten und alles wird in den Zeitungen öffentlich diskutiert. Die ganze Gesellschaft spricht darüber. Also das ist wirklich für die Leute natürlich köstlich, ne? Weil solche Details konnte man ja nun nicht so oft mitbekommen. Man sprach ja nicht so darüber. Und da ist es natürlich toll, mal so einen intimen Einblick in das Sexleben anderer Leute zu haben. Aber für Florence Bravo natürlich ein Albtraum. Und für Dr. Gully ganz nebenbei auch.
Natürlich.
Und so ist ihre Reputation schon im Zuge dieser Untersuchung und mit diesem Verfahren ein zweites Mal ruiniert. Und diesmal vollständig. Also davon gibt es kein Erholen mehr. Das ist einfach vorbei. Schließlich weigert sie sich auch, weitere Aussagen zu ihrer Beziehung zu James Gully zu machen. Und bittet wirklich in ihrem Statement, das Gericht doch ein bisschen Rücksicht zu nehmen. Und sie habe jetzt wirklich genug Aussagen gemacht. Und ob man nicht auch sie ein bisschen schützen könne im Zuge dieses Verfahrens. Und nicht diese Details, die wirklich nichts mit dem Tod ihres Mannes zu tun haben, hier öffentlich diskutieren muss. Aber das hilft nichts. Und auch Dr. Gully geht es nicht viel anders. Es ist tatsächlich ganz interessant, seine Aussagen zu lesen, weil er wirkt einfach so müde während dieser Aussage. Also es ist schon ja für alle Beteiligten keine leichte Situation. Am Ende kann aber auch dieses Inquest nicht zu einem anderen Ergebnis kommen. Außer, dass man auf eine absichtliche Tötung durch eine unbekannte Person erkennt. Das heißt also, jetzt ist es quasi ein aktiver Akt, den man annimmt. Ob es jetzt Selbsttötung war oder Mord oder Totschlag und nicht mehr ein Unfall zum Beispiel. Das hätte es ja auch noch sein können. Nachdem das Verfahren jetzt also abgeschlossen ist, liefern sich die Bravo und die Campbell-Familie noch einige zivilrechtliche Rechtsstreitigkeiten mit den Zeitungen und verschiedenen Pressevertretern. Dabei geht es natürlich immer um Verleumdungsklagen. Und das alles hat den Hintergrund, dass man natürlich die Familienreputation retten möchte.
Na klar.
Dr. Gully flüchtet vor der öffentlichen Demütigung und Verfolgung nach Österreich, wo er für den Rest seines Lebens bleiben sollte. Florence entlässt nach dem Verfahren alle Angestellten des Hauses und verkauft die Priory, um woanders ein neues Leben anzufangen bzw. sich zurückzuziehen. Jane Cox geht mit ihren Kindern zurück nach Jamaika, wo sie die Plantagen ihrer Familie erbt. Florence selber zieht sich in den kleinen Ort Southsea in Hampshire zurück, wo sie in relativer Abgeschiedenheit lebt und immer tiefer in eine Alkoholsucht abdriftet. Nur 2 Jahre nach dem Geschehen um die Bellum Mystery, nämlich am 17. September 1878, stirbt auch Florence Bravo im Alter von nur 33 Jahren an den Folgen des Alkoholmissbrauchs. Damit sind wir am Ende der Geschichte der Bellum Mystery. Und die Frage bleibt, was genau eigentlich am 18. April 1876 in der Priory geschehen ist. Es gibt 3 Möglichkeiten, über die wir sprechen können und die man auch bis heute diskutiert. Also das Ganze könnte ein Unfall gewesen sein, ein Suizid oder ein Mord. Schauen wir erstmal, was dafür spricht, dass es vielleicht ein Unfall gewesen sein könnte, der Charles Bravo das Leben kostete. Es könnte ja sein, so vermuten manche, dass Charles das Gift versehentlich genommen haben könnte. Also, dass er es verwechselt haben könnte mit einem anderen Brechmittel. Sowas hat man ja durchaus benutzt und auch Brechweinstein war ja nun ein Brechmittel.
Aber warum hat er das nicht gesagt? Wenn es ein Unfall war, dann hätte er das ja einfach sagen können. Dann hätte man ihm ein Gegengift oder ein Antiserum verabreichen können, hoffentlich. Also sein Verhalten deutet ja nicht darauf hin, dass es ein Unfall in dieser Art war.
Ja, richtig. Das ist auch das, was für mich dagegen spricht. Also diese Theorie besagt, er hätte ja nun dieses Laudanum benutzt, davon vielleicht was geschluckt. Und dann aus Angst, sich vergiftet zu haben, hat er dann Brechmittel benutzt. Und vielleicht, das könnte natürlich noch sein, dass er gar nicht den Zusammenhang gesehen hat, dass er das Brechmittel gar nicht als Ursprung der Vergiftung gesehen hat, sondern gedacht hat, das Laudanum, das er zu viel geschluckt hat, ist die Ursache und nicht das Brechmittel.
Aber dann hätte man ja vor Ort das Brechmittel gefunden, vermutlich, oder? Das wird er ja nicht
aus dem Fenster geworfen haben.
Ja, genau. Also das, genau. Wenn man das vor Ort nicht findet, quasi das größere Gefäß, wo das drin war, oder so ein Papierumschlag oder so, ich weiß nicht, wie das verabreicht wurde oder wie das irgendwie unterwegs war, oder ein Tellerchen, wo es drauf war oder sonst was. In jedem Fall hätte man das, selbst wenn er es hätte verheimlichen wollen oder nicht erkannt hätte, dass da ein Zusammenhang besteht, hätte man das ja dort gefunden. Oder auch im Haushalt. Ne?
Ja, richtig. Also wie gesagt, für mich spricht da auch total viel dagegen. Aber es gibt noch so einen ganz spannenden Twist bei dieser Theorie, nämlich, dass es ja auch sein könnte, dass Charles Florence vergiftet hatte mit Brechweinstein, mit ganz kleinen Dosen über einen langen Zeitraum. Denn Florence war ja gesundheitlich wirklich schlecht dran. Mhm. Jetzt könnte es sein, dass das durch die Abtreibung verursachte Probleme mit Schwangerschaften war und Fehlgeburt dazu führte, dass es ihr körperlich so schlecht ging. Aber es ist schon auffällig, wie gesundheitlich angeschlagen sie lange und immer war. Das, wie gesagt, kann auch total natürliche Ursachen haben, aber es ist auch möglich, dass sie vergiftet wurde. Und hätte er sie vergiftet über einen langen Zeitraum hinweg mit Antimon, dann hätte er natürlich ein Interesse gehabt, diese Tatsache zu verbergen.
Ja gut, aber wenn du am Sterben bist, jetzt mal ganz ehrlich, dann nimmst du, glaube ich, dann doch eher in Kauf, im Zweifelsfall dich hinterher nochmal erklären zu müssen, als jetzt zu sterben, oder? Also wer geht denn dann freiwillig in den Tod, nur weil er gegebenenfalls dann nochmal irgendwie eine Erklärung liefern muss? Also das finde ich jetzt auch nicht ganz so glaubwürdig.
Naja, also es ist so schwierig, weil Charles Bravo sich schon auskannte. Er wusste, was Brechweinstein verursacht und welche Symptome Antimonvergiftung hervorruft und dass man ihm nicht helfen kann. Also er wusste, dass es kein Gegengift gibt. Er wusste, dass man ihn zu dem Zeitpunkt nicht mehr retten konnte. So war das nämlich auch.
Ach so, er wusste das. Okay, es hätte gar keine Hilfe gegeben. Okay.
Genau, er wusste das, ja. Weil er, und das ist ein ganz spannender Punkt, selber hier und da ein bisschen Medizin studiert hatte. Also er hatte sich sehr interessiert und hatte sich Vorlesungen angehört, gerade auch mit Toxikologie beschäftigt. Sein Cousin war ja auch Mediziner und er hatte so ein paar Seminare besucht. Und ja. Da war nachweislich zum Beispiel auch Antimon und Antimonvergiftung Thema gewesen.
Ja.
Also er war jemand, der Antimon als Gift auf dem Plan hatte, weil er das in einer universitären Umgebung kennengelernt hatte.
Ja.
Also, naja. Und wenn es nicht ein Unfall war, den Charles quasi selbst herbeigeführt hat, dann könnte es ja auch noch sein, dass es ein Unfall war, den Florence verursacht hat. Na, also, dass sie ohne Tötungsabsicht ihn vergiftet hat. Das ist tatsächlich eine ziemlich populäre Theorie in dem Fall, die auch bis heute heiß diskutiert wird. Und zwar wurde die hauptsächlich aufgebracht oder wird propagiert von der amerikanischen Historikerin Mary Hartman. Die geht davon aus, dass entweder Florence ihm diesen Brechweinstein in kleinen Dosen schon länger verabreicht hat.
Mit welchem Zweck?
Um ihn davon abzuhalten, viel Alkohol zu trinken. Weil das hat man wohl damals häufiger gemacht. Also, ne, dass man das in Wein oder so gegeben hat, damit das ein schlechtes Gefühl auslöst, also ein Brechreiz. Das sollte die Menschen dann quasi so ein bisschen kurieren von dieser Lust auf Alkohol. Und das ist ja jetzt nicht so 100% unwahrscheinlich, weil sie ja die schlechten Erfahrungen mit ihrem ersten Mann gemacht hatte, ne, mit dieser Alkoholsucht von Alexander. Der zweite Teil dieser Theorie oder ein möglicher anderer Ansatz besagt noch, dass es auch sein könnte, dass sie ihm dieses Mittel gegeben hat, um seine, naja, Liebeslust ein wenig zu trügen. Also, dass er nicht wieder zu ihr ins Bett kommt. Das war wohl auch etwas, das in der Zeit und auch davor schon von Frauen praktiziert wurde, die ja keine Möglichkeit hatten, Nein zu sagen, wenn sie nicht wollten. Und dass sie dann eben ihre Männer, naja, mit kleinen Dosen vergiftet haben, damit sie eben keine Lust verspürt haben auf das Zusammensein mit ihrer Frau.
Aber hätte er dann wirklich so felsenfest hinterher gesagt, dass er nicht vergiftet worden sein kann?
Ja, genau. Das finde ich merkwürdig, ne, wenn er das schon länger festgestellt hätte vielleicht oder so. Und wir wissen auch nichts darüber von Florence oder ihren Bediensteten, dass irgendwer mal gesagt hätte, naja gut, die hatte ihm ja schon ab und zu mal was gegeben, sowas bleibt ja selten unbemerkt. Nichtsdestotrotz ist das etwas, das wir aus anderen Fällen derzeit schon kennen, also zum Beispiel das berühmte Pimlico-Poisoning mit Adelaide Bartlett im Zentrum. Da reden wir mal nicht zu viel von, das könnte ja durchaus nochmal hier wichtig werden.
Noch spannend werden.
Genau.
Ja.
Aber ja, also es ist zumindest ein Motiv, das man in Betracht ziehen kann, obwohl ich es dann doch wieder irgendwie für unwahrscheinlich halte, dass sie ihm so viel zu viel da reingehauen haben wird. Das war ja das Zehnfache der tödlichen Menge, das da drin war, in was auch immer es war. Und deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass das ein Unfall gewesen sein könnte.
Mhm. Aber das Brechweinstein, das hast du nie als Pulver einfach so zu dir genommen, sondern das hast du immer mit einer Flüssigkeit gemischt. Gehe ich mal davon aus. Das heißt, selbst wenn er sich selbst vergiftet hätte, hätte er eine Flüssigkeit dafür gebraucht. Mhm. Die Karaffe in seinem Zimmer war ja nicht vergiftet, das wissen wir ja. Und sonst gab es ja nichts außer dem Laudanum. Und da gehe ich mal davon aus, dass das auch untersucht worden ist.
Ja, genau. Also das Laudanum war es nicht. Aber ja. Er hatte ja ein Glas. Und ich habe nicht gelesen, dass man das Glas untersucht hätte. Also von daher.
Ah, okay. Ja, aber auch da fragt man sich natürlich nach der Motivation am Ende des Tages. Dass er das dann vielleicht noch verheimlicht, das hast du ja sehr schön ausgeführt, warum das gewesen sein kann.
Ach so, ja, genau. Du sprichst jetzt schon von einem möglichen Suizid, ne? Dann lass uns doch darüber jetzt mal direkt im Detail reden, wie wahrscheinlich du das finden würdest. Das ist ja auch eine Theorie, die gerade auch von den Zeitgenossen für sehr wahrscheinlich gehalten wurde. Zumindest von einigen Zeitgenossen. Von den Ärzten, die ihn behandelt haben, hat das tatsächlich nur Dr. Gall geglaubt. Also der war fest davon überzeugt, hat das auch ausgesagt bei der Vorverhandlung.
Hat er irgendwas dazu gesagt, wie er darauf kommt?
Er hat gesagt, dass er noch nie einen Patienten erlebt hat, der so ruhig war in dem Moment, wo er erfahren hat, dass er im Sterben liegt. Also wo es mit ihm zu Ende geht, keinerlei Ängste gezeigt hat und auch nicht auf irgendwen gewiesen hat oder irgendwas. Also total mit seinem Schicksal abgeschlossen hatte im Grunde schon.
Und das kann nicht eine Art Nebenwirkung dieser sehr hohen Vergiftung sein, dass er so lethargisch vielleicht wurde oder apathisch am Ende, frage ich mich auch so ein bisschen. Ich weiß es nicht, ich habe Brechweinstein in der Wirkung bis jetzt überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt.
Ja, genau, das ist nämlich exakt so, wie du sagst. Denn eine Nebenwirkung dieses Antimons oder der Antimonvergiftung ist auch eine Lethargie. Also von daher ist das schon durchaus möglich. Es verwundert nur, dass Dr. Gall so überzeugt davon war. Das kann aber auch wieder andere Gründe haben, denn er war ja befreundet mit der Familie von Florence. Und
eben.
Ach, man weiß es auch immer nicht so richtig. Es ist ja auch so, dass Charles eigentlich keinen Grund gehabt hätte, sich selber zu töten. So zumindest behaupten die Menschen, die ihn kannten. Was nicht unbedingt eine Selbsttötung ausschließt, das ist klar, aber es doch zumindest weniger wahrscheinlich macht. Und wir haben ja auch gehört, wie das Leben so lief für ihn. Ich glaube nicht, dass er sich in diesem Moment selber töten wollte.
Nein, und auch natürlich, wir haben jetzt hier keine weiteren Indizien, die darauf irgendwie hindeuten. Nicht nur, dass seine Situation offensichtlich oder offenbar nicht so war, dass Bekannte und Freunde das auch irgendwie gedacht hätten. Und wir haben ja auch keinen Abschiedsbrief. Er hat ja selber auch nicht gesagt, hey, ich möchte selber sterben. Auch das hätte er ja tun können, oder nicht?
Hätte er tun können, wäre aber damals natürlich sehr schuldbelastet gewesen. Und hätte er unter Umständen nicht getan. Ne? Also das ist für mich kein Ausschlusskriterium. Aber die Ärzte haben zum Beispiel auch gesagt, und das finde ich einen ganz validen Punkt, ich hatte ja erwähnt, dass der Charles sich auskannte mit Antimon. Also er hatte davon ja schon gehört im medizinischen Zusammenhang. Ja. Und allen Ärzten war bekannt, und das haben sie ausgesagt, dass das so ziemlich die schmerzhafteste und unangenehmste Vergiftung ist, die man haben kann. Also der längste, unangenehmste Vergiftungstod, den man so sterben kann. Das wusste Charles. Und warum würde er sich dann ausgerechnet mit diesem Gift vergiften? Antimon ist jetzt nicht unbedingt das naheliegendste Gift, auch nicht zu jener Zeit. Ich meine, wir haben ja schon oft genug von den Arsen-TäterInnen gehört. Das wäre vielleicht dann doch eher der Griff gewesen oder Chloroform oder es gab ja alles Mögliche damals, genau, so ein bisschen besser verfügbar als heute. Das halte ich für unwahrscheinlich, dass er das gewählt hätte, um sich selbst zu töten und zu quälen dann ja auch in dem Moment. Aber dann stellt sich ja die Frage, warum hat Mrs. Cox behauptet, er hätte zu ihr gesagt, dass er sich vergiftet hat? Und damit wird es ja dann schon übergeleitet zum nächsten möglichen Punkt, nämlich war es vielleicht Mord? Ja, und über die Jahre sind auch hier natürlich mehrere Hauptverdächtige in den Fokus geraten. Das sind, wie wir uns sicher alle vorstellen können, Dr. Gully, Jane Cox und Florence Bravo. Die haben ja alle ein Motiv, das haben wir im Laufe der Erzählung ja alle mitbekommen. Aber trotzdem gibt es bei all diesen Theorien auch Schwierigkeiten. Nehmen wir mal erstmal Dr. Gully, ne? Der hätte ja Mrs. Cox durchaus das Gift geben können im Zuge dieser Begegnungen, die sie ja hatten, bevor Charles gestorben ist. Davon hatte ich ja erzählt. Aber auch da gilt wieder die Frage, warum benutzt er Brechweinstein? Also warum dieses Antimon zum Vergiften?
Ja.
Also das ist ja nichts, was man einfach so rumliegen hat. Er hätte ja viel Medizinen gehabt, er war ja Arzt. Da hätte er ja auch einfach ein Mittel wie zum Beispiel Chloroform nehmen können. dann hätte man noch immer behaupten können, ach Gott, eine Überdosis, schade. Aber mit Antimon, das nimmt man ja nicht einfach so zu sich, zumindest nicht in diesem Haushalt und nicht in diesen Mengen.
Na gut, außer er wollte unbedingt, weil er wusste, wie schmerzhaft der Tod durch dieses Gift ist, dass Bravo sehr leidet.
Ja, das ist natürlich nicht unmöglich, ja. Aber es ist auch so, dass auch sein Haus bzw. seine Utensilien durchsucht wurden und auch bei ihm wurde kein Antimon, also beziehungsweise kein Kalium-Antimonyltartrat gefunden. Und er hatte auch, zumindest so die Bücher, seit Jahren keines mehr besorgt. Also man konnte nachweisen, dass er vor vielen, vielen Jahren sowas schon mal gekauft hatte, aber ewig schon nicht mehr.
Aber wäre es nicht auch möglich gewesen, dass irgendwie über Dritte oder verkleidet oder irgendwo in der Ferne auf Geschäftsreise oder Urlaub oder so zu erwerben und das dann natürlich auch nicht bei sich zu Hause aufzubewahren.
Ja, sicherlich. Also hätte jede Person das über Dritte besorgen können, ne? Das ist klar. Das wäre immer möglich.
Ja, und vielleicht fiel die Wahl halt auch gerade auf dieses Gift, weil der Mörder, die Mörderin genau wusste, wie selten das eigentlich ist.
Mhm.
Und dass auch jemand anderes, der eventuell dann in den Fokus der Ermittlungen geraten könnte, ziemlich sicher das Gift nicht zu Hause rumstehen hat.
Ja.
Wohingegen ja zum Beispiel Arsen wahrscheinlich schon mal irgendwo im Haushalt aufzufinden gewesen wäre.
Ja, das stimmt. Das könnte sein, aber es spricht ja auch etwas dagegen, dass er das getan hat.
Mhm.
Nämlich, dass er Florence ja unterstützt hatte bei der Entscheidung, sich mit Charles zu verheiraten. Auch wenn es natürlich sein kann, dass er durch die Erzählung von Mrs. Cox über dieses Benehmen von Charles, naja, wütend geworden ist und dann Florence vielleicht retten wollte oder so. Das kann natürlich sein. Aber wie auch immer hätte Dr. Gully das nicht alleine machen können, weil er gar keinen Zugang zum Haus hatte. Also zumindest von jemandem berichtet wurde, dass er da war. Und ich denke, das wäre schon aufgefallen. Es waren ja einige Bedienstete im Haus. Und die wahrscheinlichste Komplizin für ihn wäre ja da durchaus Jane Cox gewesen. Ne? Es sei denn, er hätte direkt mit Florence das besprochen. Aber es wirkt wirklich nicht so, als hätten sich die beiden nochmal wieder getroffen, nachdem sie einander abgeschworen haben und Florence Charles geheiratet hat. Also das scheint schon der Wahrheit zu entsprechen, dass die keinen Kontakt mehr hatten. Aber Mrs. Cox hatte ja Kontakt mit ihm und war ja sehr eng mit Florence. Also vielleicht haben die beiden auch konspiriert, um ihn aus dem Weg zu räumen. Und Mrs. Cox könnte natürlich auch ohne Dr. Gully die Täterin sein, ne? Also sie könnte sich ja auch ohne Dr. Gully Charles' entledigt haben. Dazu hatte sie ja auch mehrere Gründe. Zum einen hätte sie natürlich Florence beschützen wollen, weil sie ja auch einander sehr, sehr nahe standen, das ist klar. Und sie wusste ja auch, dass sie jetzt das Haus verlassen muss. Sie war ja gefeuert worden und dass Florence dem dann quasi alleine ausgesetzt gewesen wäre. Und dass da irgendwas merkwürdig ist mit Mrs. Cox, das finde ich, ist schon relativ deutlich in der Geschichte. Weil sie sich sehr merkwürdig verhält. Also eigentlich muss sie gehört haben, als Charles um Hilfe gerufen hat, da an diesem ersten Abend, ne, als Mary Ann, das Dienstmädchen, ihn gehört hat.
Mhm.
Denn das Zimmer von Florence ist ja direkt neben dem von Charles. Und sie saß da und hat gestrickt in der Nacht. Da ist es ja nicht so laut in der Umgebung, dass man jetzt nicht vom Nebenzimmer her lautes Rufen hört. Mhm. Und trotzdem hat sie nicht reagiert. Das ist ja schon mal verdächtig, finde ich. Dann hat sie sich ja um ihn kümmern müssen, nachdem Mary Ann sie gerufen hatte oder sie geholt hatte. Und alle Hausmittelchen, die sie anwenden lässt, sind Mittel gegen Vergiftung.
Mhm.
Also wusste sie ja wahrscheinlich, dass er vergiftet ist. Entweder, weil er es ihr wirklich erzählt hat. Ich meine, das hat sie behauptet. Oder weil sie es aus einem anderen Grund wusste.
Ja, siehst du, und dann könnte auch ihre Wahl für das Antimon, wie ich schon eben sagte, vielleicht darin begründet sein, dass sie wusste, dass nie ein Verdacht zum Beispiel im Sinne von einer Beweisführung auf ihre Dienstherrin fallen kann, weil fast ausgeschlossen ist, dass die aus Versehen Antimon im Haus hat.
Ja, genau.
Das ist ja tatsächlich das Raffinierte daran, also genauso wie wenn du mit Uran tötest oder mit anderen sehr seltenen Stoffen. Das ist eher unwahrscheinlich, dass dann jemand sagt, ach ja, übrigens, das hat doch ne die Nina zu Hause im Keller.
Ja, genau.
Das wird man dort bei dir ja nie finden.
Nee, richtig.
Soweit ich weiß.
Und sie könnte natürlich auch gewusst haben, dass es ja vielleicht sogar zu dem Zeitpunkt noch das Mittel gab auf dem Anwesen, nämlich im Pferdestall, ne?
Mhm.
Und deswegen, also sie hätte das Motiv, sie hätte die Möglichkeit gehabt. Wer weiß, vielleicht hat sie ja auch im Laufe des Tages irgendwie das Gift in das Wasser gemacht. Sie ist auch die einzige Person, die diesen Wasserkrug, diese Karaffe, gereinigt haben könnte, nachdem Charles vergiftet wurde. Weil sie mit Charles eine Weile alleine war im Zimmer, als Mary Ann die Ärzte rufen ging und so weiter. Und diese ganzen Hausmittelchen besorgen sollte und so. Mhm. Und in der Zeit könnte sie das Wasser ausgetauscht haben, denn ebenfalls auf dem oberen Flur befindet sich ein Wasserklosett. Da gab es Wasser und das könnte sie natürlich benutzt haben, um die Karaffe neu zu füllen, nachdem sie den vergifteten Inhalt ausgeschüttet hatte. Mhm. Aber dafür gibt es keinerlei Zeugen und ich bin mir nicht sicher, auch wenn ich das mehrfach gelesen habe, dass das so möglich gewesen sei, ob nicht doch auch die anderen Angestellten irgendwie sich da so in der Gegend rumgetrieben haben werden und das mitgekriegt hätten, wenn sie da rumgelaufen wäre. Denn das war ja jetzt keine Alltagssituation in dem Haus. Und außerdem musste sie ja auch damit rechnen, dass Charles wieder wach wird, weil er ist ja immer wieder mal ohnmächtig und mal wieder wach gewesen. Also der hätte ja auch mitgekriegt vielleicht, wenn sie da das Wasser austauscht. Also die Gefahr, entdeckt zu werden, wäre einfach sehr groß gewesen, hätte sie das Wasser ausgetauscht. Also habe ich mir so gedacht.
Und trotzdem erklärt das natürlich alles nicht, dass, also wenn es ein Mord war, warum Charles nicht zumindest vielleicht am Anfang der Vergiftung, wo er noch hätte irgendwelche Verdächtigungen oder so ausstoßen können, wo er noch nicht so in dieser Lethargie gefangen war, dass er das abstreitet quasi.
Ja, genau, und zwar aktiv abstreitet. Ja. Das ist ja wirklich ungewöhnlich. Ne? Wir hatten ja schon öfter Fälle von Vergiftungen hier bei uns. Mhm. Und in der Regel ist es sogar ja so, dass die Personen eher Beschuldigungen ausstoßen, wenn sie dann merken, dass sie vergiftet wurden, als dass sie sagen, nein, auf gar keinen Fall. Ja, das ist schon merkwürdig.
Und er wirkt eigentlich in der Erzählung nicht wie so der Typ, der so nett ist, dass er noch im Todeskampf seine potenzielle Mörderin in Schutz nimmt oder so.
Nee, das finde ich eben auch so total merkwürdig. Er hätte gar nichts davon gehabt und seine Familie ja auch nicht. Im Gegenteil, er hätte ja sogar vielleicht noch die Möglichkeit gehabt, seiner Familie einen Vorteil zu verschaffen.
Ach, in Wirklichkeit war das bestimmt was ganz Skurriles, was man nur in irgendeinem Spielfilm aufgreifen würde. Das war ein Versehen und die eigentliche Mörderin war seine wirkliche Geliebte. Und um die nicht in Gefahr zu bringen im Nachgang, schweigt er und streitet alles ab oder so. Und er hat das nur aus Versehen tatsächlich geschluckt und er hatte das im Haus eigentlich zu einer anderen Absicht, vielleicht tatsächlich um seine Frau um die Ecke zu bringen.
Ja.
Aber um seine eigentliche Geliebte zu schützen, die ihm das Gift besorgt hat. Irgendwie sowas. Also irgendwas, was man so überhaupt nicht im Moment im Skat hat, da muss dahinter stecken. Weil eigentlich alle diese Theorien haben halt immer so einen kleinen Hinkefuß.
Ja, genau, das ist ja das Verrückte an dieser Geschichte. Weil auch bei Mrs. Cox zum Beispiel, ja, sie hätte das Motiv gehabt, dass Florence ihr natürlich sehr nahe stand und sie hätte beschützen wollen. Aber zum Beispiel dieses Gefeuert-Motiv, also das Motiv, dass sie jetzt wütend ist, weil sie kein Geld mehr bekommt, das zieht nicht. Weil sie schon vor der Tat, also bevor Charles starb, erfahren hatte, das kann man auch nachweisen durch Briefe, dass sie den gesamten Besitz ihrer Familie in Jamaika erben würde, und zwar bald. Hatte also gar keinen Grund, da einen großen Groll zu hegen, abgesehen von den Gefühlen für Florence. Und wo wir jetzt schon bei Florence sind, die ist natürlich die Hauptverdächtige für alle Menschen weit und breit. Alle sehen bei Florence das größte Motiv, das ist ja auch nachvollziehbar. Es ist auch so, dass schon die Zeitzeugen bestätigen, also das ist jetzt nicht unsere moderne Interpretation, ne? Dass Charles ein sehr kontrollierender, kalter und aggressiver Ehemann war.
Ja, siehst du, aber gerade dann ist es so absolut untypisch, dass er sie in Schutz nimmt im Todeskampf.
Ja, ich weiß.
Der Witz ist, mich hätte das weniger überrascht, wenn er sie fälschlicherweise dann beschuldigt hätte sogar. Also der wirkt wirklich eher wie ein Typ, der das dann sogar noch sagt, obwohl er vielleicht weiß, dass es ein Unfall war und er selber schuld ist. Dass er also sie nicht vor die Bahn schubst, in der Metaphorik gesprochen, das ist so untypisch für ihn, zumindest stelle ich mir nicht so vor.
Naja, also wir kennen ihn natürlich auch nicht, ne, ganz klar. Das sind alles nur Aussagen von Dritten. Aber wenn selbst die Zeitgenossen das sagen, es war ja eine Zeit, in der durchaus nicht unüblich war, dass man auch mal seine Ehefrau geschlagen hat oder dass da mal sowas vorkam. Wenn selbst die das als ungebührliche Härte empfunden haben, wie er mit ihr umgegangen ist. Ja, dann war es wahrscheinlich auch so. Das war natürlich für Florence eine ausweglose Situation, ne? Das haben wir ja jetzt auch wirklich oft genug besprochen. Und sie hatte die schlechten Erfahrungen gemacht, wie das beim ersten Mal gelaufen war. Also das war ja sogar die zweite Ehe, die für sie so endete, auch mit häuslicher Gewalt, also wirklich mit Schlägen und ja. Und sie hatte ja auch schon herausgefunden, dass sie keine Unterstützung durch ihre Familie zu erwarten hatte. Das war ja bei der ersten Ehe auch schon so gewesen. Also war sie wahrscheinlich wirklich in einer Situation, in der sie verzweifelt war. Und dann war es auch noch der erste Tag nach der Fehlgeburt, an dem sie wieder aufstehen konnte. Und beim letzten Mal, bei der letzten Fehlgeburt, hatte Charles dann ja sofort wieder auf Ausübung der ehelichen Pflichten bestanden. Also da hatte sie ja sofort wieder schwanger werden müssen, quasi. Und vielleicht ist es deswegen an dem Abend passiert, wenn Florence ihn denn umgebracht hat. Dass sie eben auf gar keinen Fall wollte, dass er wieder zu ihr ins Bett kommt und deswegen diesen Weg gewählt hat. Also ohne das rechtfertigen zu wollen, ne?
Ja, ist ja gut möglich. Genau, sie hätte sich auch das Gift schon natürlich zu einem früheren Zeitpunkt besorgen können und dann irgendwie aufbewahrt haben, aber trotzdem macht dann keinen Sinn, dass er sie nicht ans Messer liefert. Wie gesagt, selbst wenn sie es nicht war, hätte mich nicht gewundert, dass er behauptet, sie sei es gewesen. Und dass er das nicht macht, gut, ich meine, klar, wir wissen es nicht, vielleicht war es am Ende des Tages so, dass Mrs. Cox ihm gedroht hat mit irgendetwas. Wenn er das behaupten würde oder sagen würde, dann, weiß ich nicht, tötet sie seine Mutter. Ich habe keine Ahnung. Man weiß es nicht, ne, ob er das quasi unfreiwillig nicht gesagt hat. Und ich könnte mir tatsächlich ansonsten total gut vorstellen, also wenn er einfach nur gestorben wäre, ohne diesen langen Leidensweg, wo er sich artikulieren hätte können, einfach nur im Schlaf gestorben, weil vergiftet, dann hätte natürlich jeder von uns gedacht, okay.
Ja klar, es ergibt ja auch Sinn, ne? Also wie gesagt, ohne es in irgendeiner Form rechtfertigen zu wollen, das ist natürlich nicht okay. Kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht zu diesem Mittel gegriffen hat, auch wenn es falsch ist, natürlich. Aber es ist wirklich verwunderlich, dass er so reagiert, ne? Gerade er. Ja, also es wirkt schon ein bisschen so, als hätte er mehr gewusst.
Ja, denke ich auch.
Außerdem muss man sich ja auch fragen, woher hatte Florence das Gift? Ne? Weil die war ja bettlägerig gewesen, irgendwie zwei Wochen vorher.
Ja gut, sie hätte sich das ja vielleicht schon vor Wochen oder Monaten besorgen können.
Ja, ja, also es gab ja dieses Gift unter Umständen zumindest noch im Pferdestall, also das wird sie ja auch gewusst haben. Aber, ja, und dann holt sie sich das. Und wartet damit bis zu dem Abend, wo sie dann wieder aufsteht. Ich finde das ein bisschen komisch, weil die drei Schritte in das Nachbarzimmer hätte sie auch vorher gehen können. Ja, und wie gesagt, die Zeitgenossen sind natürlich auch Florence gegenüber misstrauisch, ist ja klar. Es ist ja auch ganz oft in solchen Fällen die Ehepartnerin, der Ehepartner. Also es wird zum Beispiel oft als Beweis quasi herangezogen, dass das Hausmädchen Mary Ann in ihrer Aussage behauptet oder zumindest andeutet, Florence hätte nicht geschlafen, als sie in das Zimmer kam, um Mrs. Cox zu alarmieren. Also sie sagt wörtlich, ja, zumindest hatte sie die Augen zu. Das impliziert ja, sie sei wach gewesen. Aber das ist überhaupt gar kein Beweis, weil das ja auch von Mary Ann nur eine Vermutung ist. Wir haben ja gehört, dass Florence eine ganze Flasche Sherry getrunken hatte.
Ja.
Also das hätte ich schon gar nicht geschafft, mal davon ab. Da muss sie schon ein bisschen dran gewöhnt gewesen sein. Und dann noch Wein. Also
ja, und dann auch noch so wenige Tage, Wochen nach einer Fehlgeburt. Also gut, keine Ahnung, wie sie vorher getrunken oder nicht getrunken hat und wie ihr Metabolismus zu dem Zeitpunkt war, aber ich könnte es eher nachvollziehen, wenn die eh nichts mehr vertragen hat.
Ja, und darum denke ich, so nüchtern wird sie nicht gewesen sein.
Nee.
Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie tief geschlafen hat und auch vielleicht was nicht gehört hat, ne? Also bis man sie dann halt wirklich aktiv geweckt hat. Die Ermittelnden in dem Fall, also die Polizei, die sind sich sicher, dass Florence unschuldig ist. Also die sind ja auch jetzt nicht das erste Mal konfrontiert worden mit so einer Geschichte. Also es waren ja schon Kriminalermittler auch vom Scotland Yard. Und die haben gesagt, Florence hat alle Zeichen der Unschuld gezeigt. Also das heißt natürlich nichts, ne? Sie kann auch einfach sehr gut geschauspielert haben, das ist ja klar. Aber ich finde zum Beispiel auch, sie hat ja sofort mehrere Ärzte noch rufen lassen, den der möglichst schnell da ist. Dann Dr. Gall. Ich meine, das ist ja der Arzt mit dem höchsten Renommee überhaupt zu der Zeit. Und sie konnte ja nicht sicher sein, dass der zur Not nicht sagt, ach ja, guck mal, die hat ihn vergiftet. Also es ist ja nicht zuträglich für sie, wenn sie diese ganzen Ärzte holt. Sie hätte ja auch einfach sagen können, ach, wir haben ja einen Arzt gerufen, hat halt nicht geklappt.
Ja, obwohl ich meine, wenn sie wirklich unschuldig war, aber relativ schnell klar war, es ist eine Vergiftung, dann muss ihr auch schon klar gewesen sein, dass sie wahrscheinlich im Fokus der Verdächtigten steht, ne?
Ja, natürlich. Und das wird auch der Grund dafür sein, dass sie so öffentlich nach Hinweisen sucht und so. Sie hat ja diese hohe Belohnung ausgeschrieben. Ja. Also natürlich möchte sie sich unschuldig zeigen, das ist klar. Ich glaube, das kann man sogar auch nachvollziehen, vor allem nach der Geschichte mit diesem Skandal, wo sie da ja schon durch die Zeitungen gereicht wurde.
Ja, Aber es ist interessant, weil ich meine, sie stirbt dann ja am Ende auch an Alkoholismus. Also von daher, keine Ahnung, wir wissen am Ende des Tages nicht, was sie am Ende noch vertrug oder nicht vertrug, auch die Jahre zuvor. Es ist ja auch nicht so ewig weit danach. Aber anstatt, dass sie jetzt diese unfreiwillig oder vielleicht freiwillig gewonnene Freiheit zum Positiven nutzen kann, endet im Grunde, ist also auch ihr Schicksal eigentlich besiegelt.
Ja, richtig. Und das muss ihr auch klar gewesen sein. Also das ist keine Überraschung, dass sie sich davon jetzt nicht wieder erholt. Deswegen, auch das spricht für mich eigentlich nicht dafür, dass sie ihn vergiftet hat. Zumindest nicht alleine und aus eigenem Antrieb. Vielleicht war ja mit Mrs. Cox irgendwie, dass die beiden das zusammen gemacht haben. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß in dieser Geschichte wirklich nicht, was ich glauben soll. Also es gibt natürlich Leute, die sind total verdächtig, aber irgendwie spricht bei jeder Person auch was dagegen.
Ja, genau.
Und zwar so sehr, dass es schon wieder unwahrscheinlich wird. Ja, und damit sind wir jetzt auch nicht schlauer als ganz am Anfang. Zumindest nicht, was den Urheber oder die Urheberin für Charles Bravos Tod angeht. Aber es ist natürlich eine ganz interessante Geschichte, wieder so ein Schlaglicht auf ihre Zeit. Und ich denke, am Ende, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, kann man festhalten, dass eigentlich alle Beteiligten dieser Geschichte, und es sind ja sehr viele Leben zerstört worden, auch die Campbell-Familie übrigens, Florences Familie ist nachher verarmt, weil sie so stark an Reputation eingebüßt haben durch diese ganze Geschichte, dass keiner mehr mit ihnen handeln wollte etc. Und im Grunde sind alle diese Menschen Opfer dieser starren viktorianischen Gesellschaftsstrukturen geworden, ne? Und dieser unerfüllbaren moralischen Grundsätze, die da zugrunde gelegt wurden. Ja, und damit sind wir jetzt am Ende, wirklich am Ende der Geschichte um Charles Bravos Tod.
Ein richtiges Rätsel, ja.
Ja. Agatha Christie übrigens hat immer gedacht, Dr. Gully war der Schuldige. Aber auch sie wusste es ja nicht, obwohl sie diese Geschichte sehr oft hat erwähnen lassen.
Ja, ja, ja. Das ist mir tatsächlich auch vorhin irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich da schon von dem Fall gehört hatte, weil sie das, glaube ich, in mehreren Fällen lässt sie ihn zitieren. Ich glaube zum Beispiel auch bei
Elephants Can Remember.
Ja, Elefanten vergessen nicht oder so auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie die deutsche Übersetzung des Titels ist, aber ja. Ihr wisst auf jeden Fall dieses Buch mit den Elefanten von Christie.
Ja. Aber in mehreren Fällen, weil das sie auch sehr fasziniert hat. Das war so eine ihrer lieblingsrealen Whodunit-Geschichten. Eine große Inspiration.
Ein wirklich klassischer Whodunit. Also vielen Dank für diesen Fall. Und man hat das Gefühl, wenn man nur lang genug drauf rumdenkt, dass man vielleicht drauf kommen könnte, was dahinter steckt. Also vielleicht, wenn euch das gelingt, bitte schreibt uns. Das würde uns natürlich auch interessieren. Und schreibt uns sowieso gerne unter unserem dazugehörigen Instagram-Post, was ihr denkt, was passiert ist. Also, wer für den Tod von Mr. Bravo verantwortlich ist. Auch wenn ihr denkt, er war es selber. Also, interessiert uns natürlich total. Und wenn ihr euch jetzt nämlich fragt, so, oh mein Gott, das war so spannend, ich will mehr davon, dann werdet ihr das auf Instagram erfahren, wenn es die nächste Folge gibt. So werden wir das jetzt machen. Weil wir euch da jetzt nicht irgendwas versprechen wollen, was wir nicht halten können. Einfach dort immer vorbeischauen, da kriegt ihr das mit.
Ja, genau. Und nochmal danke für eure Geduld. Danke, dass ihr so treu an unserer Seite steht. Wir hatten das ja schon angekündigt. Jetzt kommen noch ein paar kleine Empfehlungen für die Zwischenzeit, bis es zu unserer nächsten Folge kommt. Willst du mal loslegen?
Ach so, ja, ich habe nur eine wirkliche Kleinigkeit für euch, die mir aber sehr schöne, ich weiß gar nicht, 3 Stunden beschert hat, die ich diese Folgen angehört habe. Es handelt sich nämlich auch um einen Podcast, zufälligerweise von Bremen 2. Also ihr findet den, ich glaube, bei allen Podcast-Playern eurer Wahl, aber auch in der ARD-Audiothek. Und das ist in der Reihe bzw. Serie Horror Classics kuratiert. Und es gibt bis jetzt nur 3 Folgen, die ich gefunden habe. Einmal zu Arthur Conan Doyle, also Sherlock Holmes, dann Dracula und Frankenstein. Und auf der einen Seite hatte ich gedacht, oh toll, ich habe jetzt hier so einen richtigen Schatz entdeckt. Und auf der anderen Seite war ich so ein bisschen traurig, dass ich dachte, oh Mann, so ein wirklich spannender, schön gemachter Podcast, dass der so untergeht und nur durch Zufall entdeckt wird. Aber ich kann ihn tatsächlich sehr empfehlen. Also wenn ihr Spaß an tatsächlich Literaturwissenschaft so ein bisschen habt, Geschichte und auch ein bisschen so Popkultur und das Ganze verwoben mit diesen 3 doch sehr spannenden Figuren und Charakteren und auch den Personen, die dahinter stehen oder steckten, dann kann ich euch tatsächlich diesen Podcast nur sehr ans Herz legen. Also ich habe den tatsächlich sehr, sehr gerne gehört. Fand es, wie gesagt, schade, dass es nur 3 Folgen gibt. Also von daher, ich fand es ganz toll und wie gesagt, wenn ihr Spannung mögt und ein bisschen Horrorspannung mögt und auch gerne da wirklich eintaucht in die Hintergründe dieser verschiedenen Geschichten, dann ist das vielleicht auch was für euch. Also das wäre mein Tipp für heute.
Das klingt richtig, richtig spannend. Ich höre mir das auf jeden Fall nachher direkt mal an. Und ich habe auch einen Tipp für euch. Da muss man allerdings des Englischen mächtig sein. Und zwar ist das My Victorian Nightmare. Mhm. Das ist ein ganz toller Podcast zu allen möglichen Schrecklichkeiten der viktorianischen Zeit. Jede Folge widmet sich einem anderen Aspekt. Also es geht zum Beispiel um Medizin oder auch um den Totenkult oder um verschiedene Vorkommnisse, die da passiert sind, um Geister. Alles Mögliche, was da eben so passiert in dieser Kultur, in dieser Zeit. Und da wir auch so gerne darüber reden, also wenn ihr gerne auch mal englische Podcasts hört, dann ist das wirklich eine Empfehlung von mir. Und vor allem die Dame macht das auch ganz, ganz toll. Das ist sehr unterhaltsam zu hören. Sie hat offensichtlich eine ähnlich große Leidenschaft für diese Zeit wie wir.
Ja, wir packen euch natürlich die Links bei uns in die Shownotes. Das heißt, wenn ihr irgendwo reinhören wollt, dann einfach draufklicken, dann müsst ihr nicht lange suchen. Genau, also wir hoffen, ihr mögt dieses Format, also so ein paar Tipps immer von uns am Ende irgendwie zu bekommen und das versüßt euch die Wartezeit auf die nächste Folge.
Genau so ist es. So, und jetzt hoffen wir, dass ihr uns weiterhin gewogen bleibt, senden euch ganz liebe Grüße raus.
Unbedingt.
Und hoffen sehr, dass wir euch ganz bald wieder hören, hier bei uns, bei Früher war mehr Verbrechen.
Eurem historischen True Crime Podcast.